Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen oder wann immer die erst auch hört. Mein Name ist Michi und ihr hört den Dolphins Drive. Und einen Zeitreise-Podcast, denn das werdet ihr im Laufe dieser Folge öfters hören. Um es mal ganz klar so zu sagen, unsere Gegenwart ist eure Vergangenheit und eure Zukunft wird unsere Vergangenheit werden. Auflösung erfolgt am Ende der Folge. Aber ich reise nicht allein durch die Zeit, sondern der Danny ist auch mit dabei. Hallo Danny.
Hi, hi.
Und dem Tobi sage ich auch mal schöne Grüße hier.
Guten Tag. Schön, dass ich wieder dabei sein darf und kann. Heute, Gott sei Dank, in anderer Rolle als letzte Woche.
Also ich fand, du hast das gut gemacht.
Ja, aber es wird nicht meine Lieblingsbeschäftigung.
Also du wirst es gut gemacht haben werden, wenn du deinen Fluxkompensator anschmeißt und nochmal zurückgehst und die Fehler ausmerzt.
Na klar.
So, aber wenn wir gerade schon bei Zeitreise sind, dann haben wir, und das muss man jetzt zuallererst mal sagen, einen großen Grund zu feiern. Denn wir sind weiterhin die einzigen Einwohner von Perfectville. Wie wichtig ist dir das, Danny?
Also ich glaube, dass dieser Titel uns dann doch schon so ein bisschen einzigartig macht. Und ich glaube, dass jeder so ein bisschen gehofft hat oder ich auch gehofft habe, dass wir die Einzigen da bleiben. Vor allen Dingen, weil die Chiefs, weiß ich nicht, jetzt bisher die Saison jetzt auch nicht so überzeugend in meinen Augen teilweise gespielt haben, da schon sehr knappe Spiele dabei waren und man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass da auch manchmal sehr viel Glück dabei ist.
Tobi, Muster ohne Wert, mittlerweile über 50 Jahre her. Es leben auch nicht mehr viele der 72er Mannschaft. Ich habe gehört, du darfst ja demnächst über sie reden. Was sagst du?
Auch da sind wir Vergangenheit und Zukunft. Erstens, ich sollte, aber ich konnte nicht. Ich habe das dann abgegeben. Und die Folge des RTL-NFL-Radios, die sich mit der 72er Mannschaft beschäftigt, ist am, wenn ihr das hört, am Donnerstag um 20 Uhr on air gegangen. Das heißt, wenn ihr das innerhalb von 24 Stunden danach hört, könnt ihr den Chris, der ja auch schon mal bei uns war, da noch über die 72er Mannschaft schwadronieren hören. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und da die NFL plant, eher mehr als weniger Saisonspiele einzurichten, denke ich, ist es unrealistisch, dass uns diesen Rekord oder dieses Alleinstellungsmerkmal überhaupt noch jemand nehmen wird, weil es wird nicht leichter, sondern es wird eher schwieriger. Und ich stelle mich jetzt hier hin zu sagen, das ist etwas, was man selten sagen kann. Das wird nie jemand brechen können.
Also ich kann nur sagen, ich bin darüber auch relativ froh, dass jedes Mal, wenn es nicht klappt, weil es dann doch ein historisches Ereignis ist und nicht umsonst gilt auch die 72er Mannschaft als so ziemlich das Team der Teams im amerikanischen Profisport. Neben, glaube ich, den Chicago Bulls damals mit Michael Jordan. Aber ja, wir sind ja nicht nur im American Football ungeschlagen, wir sind das einzige ungeschlagene Team oder das einzige Team im amerikanischen Profisport, das jemals eine Saison ungeschlagen geschafft hat. Und auch ich hoffe, dass es eine ganze Weile so bleiben wird. Und wenn wir schon einmal mit der Vergangenheit sind, Tobi, du hast mich vorhin darauf aufmerksam gemacht, ich hätte es nämlich eigentlich verpasst. Richmond Webb, seines Zeichens war es ja Offensive Tackle, wenn mich nicht alles täuscht von uns, ist bei den Hall of Famern ins Halbfinale gekommen. Tobi, was weißt du darüber?
Ja, also es wird ja jedes Jahr in mehreren Stufen werden ja die Hall of Famer des jeweiligen Jahres ermittelt und inzwischen für die 2025er Klasse sind sie so weit, dass sie die Liste, die sie da aufstellen, jedes Mal nun auf 25 Semifinalisten reduziert haben. Von denen Richmond Webb, der siebenmaliger Pro Bowl Left Tackle war, eben auch auf dieser Liste steht. In einem nächsten Schritt, der dann noch kommt im Verlauf der nächsten Monate, wird diese Liste von 25 Namen auf 15 Finalisten, das wird irgendwann im Dezember so sein, reduziert werden, von denen dann 4 bis 8 Spieler in Canton Eintritt in die Hall of Fame bekommen werden. Wenn man sich diese Liste mal ansieht, dann stehen da unter anderem so Namen drauf wie Antonio Gates, der Tight End, Torrey Holt, Luke Kuechly, Eli Manning, der Quarterback, der bei den Miami Dolphins ja immer eine Sonderrolle einnehmen wird, wo wir gerade auch über Perfect Will geredet haben. Es war ja mit ein Grund, weswegen die Patriots nicht in Perfect Will einziehen durften. Adam Vinatieri, der Kicker, zum Beispiel dann aber auch noch Earl Thomas und so weiter und so weiter. Da muss man dann sehen, A, gerade auch bei den in Anführungszeichen Jüngeren wie Luke Kuechly, Earl Thomas oder Eli Manning, sind das First Ballot Hall of Famer. Das heißt, kommen sie gleich bei der ersten Nominierung mit in die Verlosung oder werden sie dann noch ein paar Jahre zurückgestellt? Das wird man sehen. Ich sehe die Chancen persönlich von Richmond Webb jetzt nicht besonders hoch, aber sie sind da und das ist ja auch schon mal etwas.
Danny, wie wichtig ist es dir, dass dass Spieler von den Miami Dolphins dann in die Hall of Fame kommen?
Also ich muss sagen, natürlich finde ich es immer sehr positiv, wenn Spieler von unserer Franchise da aufgenommen werden. Aber auf der anderen Seite gönne ich das eigentlich jedem Spieler, der sich da einfach ausgezeichnet hat. Und da gibt es halt einfach sehr, sehr viele, die herausragende Leistungen gezeigt haben. Und dementsprechend auch denen diese Ehre irgendwie zuteil wird. Natürlich freut man sich immer ein bisschen mehr, wenn ein Spieler der Dolphins dabei ist. Aber ich würde zum Beispiel auch in dieser Klasse sagen, so ein Luke Kuechly ist für mich auch ein Spieler, wo ich sagen würde, wenn der das Sakko bekommt, da würde ich mich auch freuen, unabhängig davon, dass er kein Dolphins-Spieler war.
Ja gut, so viele tatsächlich richtige Hall of Famers haben wir ja eigentlich gar nicht. Der letzte war Zach Thomas, der ja zig Anläufe gebraucht hat. Von daher, ich würde mich auch freuen. Die Frage ist, kann sich einer von euch denn an Richmond Webb irgendwie erinnern? Oder ist er, als ihr Dolphins-Fan geworden seid und euch vielleicht ein bisschen mit der Historie beschäftigt habt, ist er euch da irgendwie untergekommen?
Wenn ich das mal übernehmen darf, er ist ja so, bei meinen Anfängen als Dolphins-Sympathisant und Dolphins-Fan stand er in der Mannschaft und er hat ja auch so gewisse Zeiten eines Dan Marinos mit begleitet und hat seine Blindside beschützt um jetzt mal eine Zahl zu nennen, insgesamt 164 Spielen der 1990er Jahre war er für Dan Marino mitverantwortlich und er ist mit ein Grund, weswegen wir damals in den 90ern so eine gute Zeit hatten. Leider hat es für einen Ring nicht gereicht, aber er ist bei den Dolphins schon im Ring of Honor. Er ist ein super netter Kerl. Ich hatte die Gelegenheit, ihn bei einem International Fanclub Weekend, ich glaube letztes Jahr, habe ich ihn kurz getroffen und mal einmal 3 Worte mitgewechselt. Aber er tut halt auch in der Dolphins-Fan-Community einiges und von daher würde es mich besonders freuen, wenn er das erreichen würde. Es ist eine persönliche Leistung, aber trotzdem fände ich es schon gut.
Ja, Tobi, dann würde ich mal sagen, dass du ihn mal ein bisschen angrebst, damit er uns demnächst mal hier als Stargast im Drive zur Verfügung steht. Also ich persönlich kann sagen, Richmond Webb sagt einem etwas, wenn man sich lange mit den Dolphins beschäftigt. Allerdings war er, sein ehemaliger Teamkamerad, Wes Welker, ist tatsächlich daran gescheitert. Der ist nicht ins Halbfinale gekommen. Finde ich dann schon beeindruckend, wenn man als Offensive Tackle ins Halbfinale kommt und als Wide Receiver in dem Falle nicht. Also ich muss sagen, das sollte schon mal seine Leistung noch ein Stückchen weiter nach oben bringen.
Naja, Wes Welker hat einen entscheidenden Malus in seiner Karriere oder in seiner Vita stehen.
Meinst du Patriots?
Richtig.
Danny, möchtest du noch irgendwas zu Richmond Webb sagen?
Nee, tatsächlich, so viel kann ich da gar nicht sagen, weil als er aktiv war, da war ich eine Zeit lang noch Quark im Schaufenster und ja, habe mich dann auch erst rückblickend natürlich ein bisschen mit beschäftigt, da ist einem der Name untergekommen, aber ja, so viel wie Tobi da jetzt auch zugesagt hat, kann ich da tatsächlich nicht zu sagen. Wie gesagt, ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen und ja, ich glaube, das ist eigentlich alles.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum Roundup. Ja, wir haben dieses Mal endlich wieder ein Roundup. Und Tobi, wir fangen mit dir an. Erste Schlagzeile. Lions Offense explodiert. 52-Punkte-Show gegen Jaguars. Detroit auf den Spur der Dolphins, Chiefs und Rams.
Ja, also man kann nicht umhin zu bemerken, dass die Detroit Lions A, ein sehr gutes NFL-Football-Team sind, B, dass ihre Offense klickt und wunderbar funktioniert. In dem Fall traf aber auch Stärke auf Schwäche, weil das, was die Jaguars da dieses Jahr gerade auch defensiv veranstalten, hat das Ganze noch zusätzlich unterstützt. Also klar, die Lions sind stark. Klar, die Lions spielen eine überragende Regular Season bis jetzt. Das müssen sie in den Playoffs aber auch erstmal beweisen. Ich weigere mich immer noch so ein bisschen zu sagen, dass sie jetzt Super Bowl Contender in der NFC wären. Aber sie sind auf jeden Fall auf dem besten Wege dahin und mit ihrem Head Coach, der auch eine Dolphins-Vergangenheit hat, und natürlich auch mit dem deutschen Hype. Man beobachtet das schon.
Gut, dann ist das nächste für Danny, weil die letzte Schlagzeile ist tatsächlich für euch beide. Danny, Ravens Chaos gegen Steelers. Fumbles von Henry und Jackson. Justin Tucker wackelt und dadurch eine bittere 16-18 Niederlage.
Ja, also Ball Security ist ja immer ein Thema, ne? Und auch bei den Dolphins in den letzten Wochen ja auch immer wieder. Von daher, ja, ich würde sagen, unglückliche Niederlage, aber das sind halt auch Spiele, die man leider so in der Saison vielleicht mal zwischen hat als Franchise, wenn man es jetzt auch vielleicht nicht unbedingt gegen die Steelers so unbedingt erwartet hätte. Aber ja, ich glaube irgendwo auch leider Gottes so ein bisschen selbst zuzuschreiben, wenn man halt den Ball einfach nicht festhalten kann in dem Moment.
Ja, und dann kommen wir mal zur letzten Schlagzeile. Und wie gesagt, die ist für euch beide. Ist das Titelfenster jetzt zu? Jets verpassen die Playoffs. Endet die Aaron Rodgers Karriere nach 41 Jahren in der Arbeitslosigkeit? Tobi.
Also in der Arbeitslosigkeit würde ich nicht sagen, aber die Anzeichen verdichten sich doch stark, dass sowohl Aaron Rodgers selber als auch die Jets jetzt durch ihre Moves im Office und in der Tatsache, dass sie wahrscheinlich vor dem nächsten Rebuild stehen, selber nicht auf Aaron Rodgers setzen werden. Also es würde mich schwer überraschen, wenn er nach der Saison nicht seine Karriere beenden würde.
Danny, was meinst du?
Also zum einen, ich glaube, Jets machen Jets-Sachen. Das bleiben sich treu. Wenn man auch mitbekommt, was da so teilweise jetzt nach außen dringt, dass der Owner wohl schon vor der Entlassung von Robert Saleh angeblich ja das Benching von Rodgers gefordert haben soll, sich da irgendwie nicht durchsetzen kann. Das sind alles so Sachen nebenbei, die natürlich auch einfach für Unruhe sorgen in der Franchise. Und ich glaube, dass ja das Thema ist halt durch. Und ich glaube, Aaron Rodgers hat sich da in dem Fall auch selber keinen Gefallen getan, hat aber auch scheinbar sehr, sehr viel trotzdem zu sagen in dieser Franchise. Und ja, ich glaube, arbeitslos wird er am Ende nicht sein, aber aktiv seine Karriere sollte er beenden und ich finde, er hätte es vielleicht auch schon früher tun sollen, weil ich glaube, mit der Saison hat er sich definitiv keinen Gefallen getan mehr.
Ja gut, ich würde jetzt sagen, es ist nicht Aaron Rodgers schuld. Und das sage ich, obwohl ich Aaron Rodgers nicht leiden kann. Ich denke eher an die Jets und tatsächlich unsere Lieblingsfeinde von der Gang Green, mit denen wir uns ja, obwohl wir die Jets nicht mögen, recht gut verstehen. Und die können einem schon leid tun, finde ich. Weil jetzt geht der, ich weiß nicht, wie vielte Rebuild, ich glaube, der 10. Rebuild in 12 Jahren oder sowas los. Und immer wieder reißen sie ein, immer wieder fangen sie von vorne an. Und nichts, nichts funktioniert da wirklich. Also das ist schon bitter für eine Franchise. Ich möchte es dementsprechend nicht erleben. Muss ich ganz klar sagen.
Also du erlebst es ja bei den Dolphins auch immer regelmäßig, aber so wie bei den Jets, also die Fallhöhe von wir holen Aaron Rodgers und wir sind ein Super Bowl-Contender zu, wir stehen 3-7 jetzt, glaube ich, oder so. Und die Saison ist nach Woche 12 quasi gelaufen. Das ist schon recht hart.
Naja, jetzt werfen wir mal einen Blick in die Historie, weil du sprichst uns an. Die Jets sind das Team, ich glaube sogar im kompletten Profi-Football in den USA, das Team, das am längsten keine Playoff-Teilnahme hat. Das waren ja lange Zeit die Buffalo Bills, jetzt sind die Jets. Ja, wir sind das Team, das am längsten keinen Playoff-Sieg hatte, aber wir kommen eben wieder rein. Du musst mir überlegen, bevor Tom Brady bei den Patriots auftauchte, waren es damals die Buffalo Bills, die tatsächlich mit den 4 Super Bowl-Teilnahmen hintereinander eine gewisse Dominanz in der AFC East hatten. Dann kamen wir haben uns dann eine Zeit lang auch mit den Patriots gebettelt. Dann waren es eine ganze Zeit lang die Patriots, ununterbrochen einmal von uns. Dann sind jetzt seit längerem die Buffalo Bills. Die einzigen, die da eigentlich irgendwo ein bisschen mitgehalten haben, immer wieder mal, sind wir. Und die Jets spielen eigentlich überhaupt keine Rolle. Die Jets spielen seit, ich würde sagen, 40 Jahren in der AFC East keine Rolle. Und wie gesagt, bei uns mag die Perfect Season 52 Jahre her sein, aber wir sind länger als 40 Jahre, wir sind in den letzten 40 Jahren durchaus öfters mal relevant gewesen. Und das sind die Jets halt eben nicht. Oder täusche ich mich da?
Das kann man so sagen, ja. Und gerade auch, wenn man sich jetzt die Entwicklung der Jets gerade auch auf der Quarterback-Position ansieht, was die da oder wen die da alles schon in der Liga haben starten lassen und mit wem die das da alles versucht haben. Also das ist hart, richtig hart. Also ich meine, man kann von Jay Fiedler zum Beispiel, um mal einen Namen bei den Dolphins zu nennen, halten, was man will. Aber es war immer ein guter bis sehr guter NFL-Quarterback. Aber solche Leute wie, ach, weiß ich nicht, Mark Sanchez oder wer da alles rumgelaufen ist bei den Jets, also das war ja teilweise vogelwild.
Geno Smith zum Beispiel, der jetzt bei Seattle super performt. Turnover Sam Darnold, der jetzt bei den Vikings zumindest funktioniert und zwar gar nicht mal so schlecht. Ryan Fitzpatrick, der bei uns zum lebenden Meme wurde. Also da haben schon einige auch positiv gestartet. Zumindest einige, die sonst in der NFL-Karriere gemacht haben. Da hat es in die Sprache verschlagen. Ist aber auch nicht so schlimm.
Naja, du hast auf jeden Fall recht. Und das sind zumindest Argumente, die einem zeigen sollten, dass diese New Yorker Franchise vielleicht nicht schon alleine in ihrer Grundstruktur nicht der beste Platz ist als Quarterback, um sich da bestmöglich entwickeln zu können. Weil bei einem rede ich von Zufall, aber wir haben ja schon jetzt dargestellt, das ist seit Jahrzehnten so und das kann kein Zufall sein.
Ja, jetzt hat Rico, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, er hat ja auch eine Sonderfolge zum Thema Miami gemacht und wo führt der Weg für Miami hin? Ich will das Thema jetzt gar nicht mal so aufrollen, aber im Vergleich mit den Jets, wie seht ihr denn da unsere Zukunft? Wirklich im Vergleich mit den Jets. Also die Jets werden jetzt ja wahrscheinlich Aaron Rodgers nach der Saison kündigen, haben ihn dann noch 4 Jahre in den Büchern, glaube ich. Tobi, oder wie sieht das aus?
Ja, sie werden halt die Void Years, die er in seinem Vertrag stehen hat, noch länger mit sich rumzuschleppen haben. Und sie werden noch ein bisschen Spaß damit haben. Offiziell hat er, glaube ich, wenn er nach der Saison aufhört, einen 50 Millionen oder 49 Millionen Dead Cap, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sie sind mit dem Move all in gegangen. Sie haben es probiert, aber naja, ne? Es war klar, dass das Hop oder Top wird. Leider aus Sicht der Gangrene Germany ist es nicht top geworden. Das letzte Jahr, wo er mit 7 Millionen Dollar in den Büchern steht, ist 2029.
Aber ich will jetzt wirklich mal so ein bisschen, wir reden bei uns gerne mal von einem Rebuild, weil wir mit, oder ich zumindest, mit Tua nicht hundertprozentig zufrieden bin. Weil man sich überlegt, unser Titelfenster ist zu, was machen wir und so weiter. Jetzt muss man überlegen, die Jets haben ja auch kein schlechtes Team. Wen die alles da auf dem Platz stehen haben, Devante Adams, Garrett Wilson, Quinnen Williams, Elijah Vera Tucker, Breece Hall. Was machen die denn jetzt mit den Spielern? Weil den 10. Competitive Rebuild? Oder sagen die, wir verscherbeln jetzt alles und fangen komplett von vorne an? Was würdet ihr tun?
Also aufgrund der Tatsache, dass wir haben die Problematik in den kommenden Jahren oder im kommenden Jahr ja schon besprochen, an einen kompetitiven Quarterback zu kommen. Das haben wir ja schon besprochen. Ich halte persönlich von zum Beispiel Cam Ward von den Miami Hurricanes, der relativ hoch in der Draft-Order gehandelt wird, halte ich jetzt auch nicht so sonderlich viel, dass ich sage, der ist ein Difference-Maker, der den Jets helfen würde. Also ich gehe davon aus, dass sie sich zumindest aktiv danach umhören werden, bevor sie diese ganzen Rookies, die sie ja gut gedraftet haben, das steht ja außer Frage, aber die müssen sie natürlich alle binnen ein oder zwei Jahren dann relativ teuer bezahlen. Und ich denke, da werden sie gut gucken müssen, ob sie sich das in irgendeiner Art und Weise leisten können. In Klammern ist mit einem Rookie-Quarterback natürlich einfacher, der auf seinem Rookie-Contract sitzt, als wenn sie sich jetzt von anderen Franchises wieder Haus und Hof verkaufen und versuchen, da irgendeinen Quarterback zu kriegen.
Also zur folgenden Frage ist meine Antwort klar. Aber mal angenommen, die Jets sagen, wir machen so ähnlich wie die Dolphins vor ein paar Jahren. Wir sammeln Picks, wir geben alles ab, was wir haben. Wir brennen Haus und Hof nieder und fangen wirklich bei Null an und sagen, wir müssen die Franchise von vornherein machen. Wäre da was für uns dabei, Danny? Würdest du Picks für ein paar der Spieler oder für einen der Spieler investieren, die ich gerade eben genannt habe? Zum Beispiel Elijah Vera Tucker. Oder, wenn man drängt, Tyreek Hill abgeben und dann einen Garrett Wilson dazu oder so?
Ja, warte, ich antworte dir gleich. Ich muss tatsächlich nebenbei mir nochmal den Kader der Jets mal aufmachen, weil ich da doch nicht ganz so tief drin stecke. Also, ich bin ehrlich, natürlich sage ich mal, ein Elijah Vera Tucker als Guard wäre aus meiner Sicht ein Spieler, wofür ich aus Dolphins Sicht sagen würde, da könnte man sich schon definitiv drum bemühen, weil eigentlich wir doch immer noch recht deutlich sehen, dass wir eine O-Line-Unterstützung brauchen, auch wenn scheinbar unser Coaching-Staff und das Front-Office das regelmäßig anders sehen. Aber wir haben es gesehen, als Tua ausgefallen ist, dass diese Line halt nicht länger hält als für einen Reese von einem Tua und dementsprechend wäre da eine Verbesserung oder eine Verstärkung aus meiner Sicht schon sinnvoll. Und Elijah Vera Tucker könnte man auf jeden Fall machen. Auf Receiver, bin ich ehrlich, würde ich jetzt, glaube ich, ja, Garrett Wilson wäre eine Alternative, aber würde, glaube ich, ein bisschen zu teuer werden. Vor allen Dingen, wenn man dann halt bei uns noch dran denkt, dass man halt eben einen Hill jetzt vielleicht aktuell noch hat und vielleicht nicht so leicht los wird. Wir ja auch noch, ja, Jalen Waddle, sage ich mal, als dann vielleicht hoffentlich neue Nummer 1 auch schon haben. Ja, da wäre die Frage, beides wäre, glaube ich, zu teuer und dann würde ich eher in der O-Line meinen Move machen als auf Receiver.
Tobi, hast du irgendwelche interessanten Spieler dabei?
Wenn ich davon ausgehe, dass eventuell Raheem Mostert irgendwann aufhört, ich mochte bei den Jets, auch wenn er ein Jets-Trikot trägt, eigentlich Breece Hall immer ganz, ganz gerne. Der ist noch relativ jung, der ist gerade 23. Der hat auch in den Spielen gegen uns immer durchaus gezeigt, dass er einiges drauf hat. Bei dem läuft der Vertrag nach 2025 aus. Also das Running Back ist keine Premium-Position, wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so einen hohen Pick oder würde sich so einen hohen Pick bedeuten, vielleicht Fourth Round, Fifth Round Pick oder so. Das würde ich schon gut finden, wenn man sich darum bemühen würde. Dann hätten wir nämlich da ein Trio stehen, was man wirklich als sehr stark ansehen könnte.
Gut, dann will ich meinen Senf auch noch dazu geben. Also, ich mag sowas nicht. Einfach, weil ich denke, nicht weil ich denke, dass die Spieler schlecht sind oder sowas, aber du sollst dir solche Spieler, die ja nun echt gut sind, die halt nur bei den Jets irgendwie kein funktionierendes Team mit allem, da greifen die Rädchen halt nicht aneinander. Als Einzelspieler, als Individuen sind die Spieler allesamt erstklassig. Und ja, mir würde auch Elijah Vera Tucker als allererstes vorschweben, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ich glaube, diese fertigen, das sind ja eigentlich fertige Spieler zu holen, macht nur dann Sinn, wenn der Rest wirklich passt. Quasi, um einen Schritt weiter zu gehen. Oder aber, wenn du einen jungen Quarterback aufbauen und bewerten willst, um dem irgendwie ein Gerüst zu geben. Und beides trifft bei uns nicht zu. Und ich glaube, dass das unseren fast unvermeidlichen Rebuild eher nach hinten schiebt und uns dringend notwendige Picks kostet. Von daher glaube ich nicht, dass das sinnvoll ist. Aber das ist halt, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Ich glaube aber auch, dass wir im Moment gar nicht mal wieder so schlecht spielen. Oder was sagt ihr? Danny, was sagst du denn zu unserem grandiosen Sieg gegen die Raiders?
Ja, also zum einen erstmal sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir auch das Spiel jetzt gewonnen haben. Und ich glaube, die Leute, die immer noch so ein bisschen positive Hoffnung hatten, dass man die Saison noch nicht abschenkt, die werden gerade weiterhin so ein bisschen, vielleicht unterstützt in der Argumentation. Zum einen muss man sagen, es ist der zweite Sieg in Folge. Das zweite Mal finde ich, dass die Defense auch relativ stark einfach aufspielt, den Gegner bei verhältnismäßig wenig Punkten hält. Man merkt einen deutlichen Unterschied einfach im Spiel natürlich, seitdem Tua zurück ist. Auch er spielt insbesondere in den letzten beiden Spielen einen recht guten Football in meinen Augen, in den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die er hat. Ich war sehr überrascht von dem Einsatz von Juno Smith, dass auch da wir auf einmal irgendwie scheinbar ein Tight End Game haben, was ein bisschen an Zeiten, sage ich mal, erinnert von vielleicht einem Mike Gesicki zum Teil, was, sage ich mal, die Stats auch von Smith jetzt angeht. Und ich glaube, entscheidender Punkt für uns in diesem Spiel war einfach natürlich, dass wir die Drives einfach sehr, sehr lange am Laufen gehalten haben. Wenn man sich anguckt, dass wir fast 6 Minuten mehr den Ball haben, wenn ich das jetzt richtig sehe, dann ist es, glaube ich, recht deutlich, dass man da vielleicht auch einfach die Nase dann so ein bisschen vorne hatte. Wenn auch ich sagen muss, dass mir gerade in der Defense wieder ein bisschen aufgefallen ist, teilweise, wir müssen das Tackeln zum Teil nochmal üben. Also manche Sachen oder manche Ansätze vom Tackle, das ist halt schade, dass sie verpasst werden, beziehungsweise dass sie irgendwie nicht ganz richtig angesetzt werden. Aber alles in allem kann man, glaube ich, mit dem Spiel doch recht zufrieden sein, auch wenn man vielleicht zwischenzeitlich mal kurz das Gefühl hätte, man könnte es noch verlieren, aber am Ende deutlich für uns ausgegangen.
Tobi, was sind denn deine Takeaways aus dem Spiel?
Naja, erstens, wir hatten letzte Woche einen relativ teuren Arbeitslosen mit im Roster dabei. Also Jake Bailey brauchten wir ja nicht, weil wir jeden Drive, den wir begonnen haben, entweder durch einen Score oder die Halbzeit beendet bekommen haben. Das heißt, kein Punt im Spiel, lange intensive Drives, in Klammern auch unter Mithilfe der manchmal nicht ganz so disziplinierten Las Vegas Raiders Und ich würde mich dazu durchringen zu sagen, dass das ein Spiel ist, was auf jeden Fall bei unserer schon traditionellen Tour Watch ein Spiel ist, wo du sagst, das Spiel hat Tour uns gewonnen. Also die Leistung unseres Quarterbacks, gerade auch nach seiner Verletzung, war am Sonntag überragend. Also was er da teilweise für Pässe angebracht hat und wie er auch offensichtlich nach seiner Verletzung besser als vorher in der Lage ist, durch seine Füße und durch sein aktives Scrambling durch die Pocket zu gehen, das Play zu verlängern, um dann den richtigen Receiver noch zu finden, fand ich mega beeindruckend. Und gerade in der Offense, man kann nicht viel meckern, da waren wir schon sehr gut dabei, obwohl das Laufspiel sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch hätte besser sein können, aber das hat uns die Möglichkeit eröffnet, diese Pässe in der Mitteldistanz und oder aufs zweite Level, die Tua ja gerne hat und die wir auch gerne spielen. Das sieht man auch an seinem Passchart. Also Tua hat, glaube ich, nur einen Ball über mehr als 20 Yards geworfen in dem Spiel. Das lief alles so in der Range, so Screen hinter die Line of Scrimmage bis plus 20 Yards ab. Da hat er wunderbar die Spielkontrolle gehabt. Also da war ich sehr beeindruckt, dass Tua so spielen kann. Mein nächster Takeaway ist, Mike Daniels will wieder Spiele gewinnen. Mike Daniels will nicht mehr Spiele nicht verlieren. Er hat an der einen oder anderen Stelle echt Mut bewiesen, einen vierten Versuch auszuspielen, zum Beispiel an einer gewissen Stelle, wo man sagen könnte, ja komm, wir nehmen da das Field Goal und dann hat sich die Sache, nein, er wollte, und das hat man gemerkt, dieses Spiel gewinnen. Und gerade diese Einstellung, Spiele nicht verlieren zu wollen, hat uns auf dem Weg durch die Saison, ich würde sagen, wenn nicht gar zwei Spiele gekostet. Auch da hat eine Entwicklung stattgefunden. Es freut mich zu sehen, dass die Offense wieder Spaß hat und dass die Offense in der Lage ist, Spieler einer Qualität eines Max Crosby A, in seinem Wirken zu kontrollieren und B, ihn durch einen Hardcount zu erwischen und dann so dermaßen auf den Präsentierteller zu setzen und zu verarschen. Das zeigt die gute Stimmung beim Coach und beim Trainer. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Situation erinnert, wo Tua den Hardcount macht, Max Crosby erwischt durch eine Neutral Zone Infraction, die ganze O-Line auf Max Crosby zeigt und sich alle über ihn kaputt lachen. Ist vielleicht nicht ganz fair, aber zeigt, dass die Jungs Spaß am Football haben.
Dazu ganz kurz, nicht nur, dass die Jungs Spaß haben, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, die Reaktion von unserem Coach noch dazu, er ist ja manchmal so ein bisschen, hat er ja so Dad-Joke-Humor drauf und er steht in dieser Szene einfach an der Seitenlinie und sagt, Max, wir haben noch nicht mal ein Play gecallt, so ungefähr, und macht sich da auch noch mal so ein bisschen drüber lustig oder verarscht ihn da so ein bisschen.
Wobei man dazu dann sagen muss, Max Crosby hat das schon mit Humor genommen. Also er hat das jetzt nicht als persönlichen Angriff auf sich selber hingenommen, sondern er konnte da auch zumindest ein bisschen drüber grinsen, wie blöd er da auf Tuas Hardcount reingefallen ist. Also es war ja relativ deutlich. Worüber man aber auch reden muss im Spiel am letzten Sonntag, ist die Defense, und das sehe ich nicht ganz so positiv wie Danny, weil es nicht nur die verpassten Tackles waren oder sind, sondern die Raiders nur so lange im Spiel bleiben konnten, weil sie das gespielt haben, was sie können, und weil die Dolphins, obwohl sie wussten, dass die Raiders nur das spielen, was sie können, in Klammern Brock Bowers und Hassan nicht gesehen, konnten es die Dolphins nicht verteidigen. Wir haben es nicht hinbekommen, die Kreise von Brock Bowers einzugrenzen. Und das hätte uns fast sogar dieses Spiel gekostet. Hinten raus sind den Raiders die Körner ausgegangen, aber dass es so lange so offen geblieben ist, war auch mit ein Verschulden unserer Defense, die gerade auch im Vergleich zum Rams-Spiel wieder einen Rückschritt unternommen hat. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt unsere D-Line. Die Jungs vorne haben einen guten Job gemacht. Ich hätte mir an der einen oder anderen Stelle mehr Druck gewünscht, weil wenn ein unsicherer und ohne Selbstvertrauen aufspielender Gardner Minshew aussieht, als hätte er das Spiel offensiv einigermaßen im Griff, dann ist es kein Qualitätsmerkmal der Defense. Und das Gefühl hatte ich zwischenzeitlich im Spiel dann immer mal, dass wir kurz davor sind, dass der Raiders Quarterback so in diese Wohlfühlatmosphäre reinkommt und dass der den Ball einigermaßen vernünftig und gut über den Platz bewegt. Ja, unsere Offense hat gut gescored, musste sie aber auch, weil die Defense nun zumindest meines Empfindens nach nicht so gut war, wie sie hätte sein können.
Ja, Danny, dann sag mal was dazu.
Ja, es geht jetzt eher um den Punkt der Defense. In dem Moment, also ich gebe Tobi da recht, dass die Defense das Spiel der Raiders nicht unter Kontrolle bekommen hat in dem Sinne. Aber sozusagen das Gut war jetzt aus meiner Sicht eher darauf bezogen, dass wir halt am Ende das Punktetableau trotzdem in dem Bereich letztlich gehalten haben, durch welche Gründe auch immer, aber unter anderem eben auch durch die defensive Leistung, was wir teilweise gegen andere Offenses einfach nicht schaffen. Und darauf war es sozusagen in dem Moment eher bezogen, dass man den Brock Bowers nicht unter Kontrolle kriegt. Darf eigentlich nicht passieren. Ich glaube, so ein bisschen der Bruch, und da kommt vielleicht auch ein bisschen Glück dazu, ist dann die Interception von Ramsey, die Minshew dank Misskommunikation da irgendwie in seine Arme wirft. Aber ich glaube trotzdem, dass es am Ende des Tages halt die Punkteausbeute, die wir niedrig genug gehalten haben, in dem Moment einfach ausgereicht hat, was uns gegen andere Teams am Anfang nicht zwangsläufig so gelungen ist.
Wobei ich dazu sagen muss, ja, ich gebe euch grundsätzlich recht mit dem, was ihr sagt, mit den Punkten. Aber es ist in den letzten Spielen immer auffällig, dass wir anscheinend in der Defense anfällig sind für Adjustments. Die zweite Halbzeit ist defensiv grundsätzlich, habe ich das Gefühl, schwächer als die erste. Ich weiß nicht, kann es jetzt nicht mit Zahlen untermauern. Ich habe mir jetzt nicht die Zahlen genau angeguckt. Es ist einfach ein Gefühl. Seht ihr das auch so? Oder sagt ihr, nee, das ist da spinne ich rum?
Also es ist generell so, dass gerade defensiv die zweite Halbzeit öfter mal in der letzten Zeit schwächer ist als die erste Hälfte. Das ist richtig. Da wird man sicherlich dran arbeiten müssen. Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht genau. Wir haben ja auch, das haben die letzten Spiele schon gezeigt, mit Tight Ends generell so ein bisschen ein paar Problemchen. McBride von den Cardinals hat uns da ja gut was vorgelegt. Jetzt Brock Bowers wieder. Also da scheinen wir auch anfällig zu sein. Muss man aufpassen, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber wir schaffen es generell nicht, mal ein Spiel völlig unter Kontrolle zu kriegen, sondern wir haben immer Schwankungen drin und wir spielen nicht so in der Konstanz, die ich mir an der einen oder anderen Stelle wünschen würde.
Da erreicht mich gerade ein Ruf aus der Zukunft der Zuhörer. Es könnte sein, dass das Thema Tight End vielleicht bei den Patriots nochmal eine Rolle spielen wird. Werden wir sehen in der Zukunft, beziehungsweise haben wir gesehen in der Vergangenheit, wie auch immer. Erinnert ihr euch beide noch an den, ja, oder ihr erinnert euch unter Garantie an den langen Touchdown von Jonnu Smith, wo Jonnu Smith total alleine stand. Meine Frage ist jetzt tatsächlich, was ihr glaubt, woran das liegt. War es tatsächlich ein absoluter Coverage-Bust der Raiders? War es ein super Zusammenspiel von Tua und Jonnu Smith? Oder war es ein extrem gut geschemtes Play von Mike McDaniel, Danny? Was glaubst du?
Oh mein Gott, ich glaube, oder ich weiß gar nicht, ob man das so absolut sagen kann. Ich habe das Spiel auch leider in dem Fall jetzt nicht nochmal im Real Life komplett schauen können, sondern habe da auch nur nochmal den 40-Minute Condensed gesehen. Und ja, ich glaube, da kommen einige Faktoren dazu. Ich habe eher das Gefühl, dass es so ein bisschen ein ja In-Play oder Adjustment irgendwie war vom Gefühl her und gegebenenfalls, dass die Coverage da auch nicht hingehauen hat. Aber ich würde es in dem Moment, so wie ich es jetzt vielleicht gesehen habe, eher Tour und Jono Smith zuschreiben, als jetzt, dass es, glaube ich, so geplant war als Play.
Tobi, wie siehst du es?
Mehrteilig, dass der Pass ankommt, ist Mike McDaniel und Scheme. Dass er frei durchlaufen kann und absolut da überhaupt keiner ist, ist Absprachefehler in der Coverage der Raiders. Das sieht man, wenn man sich das Spiel dann ein, zwei, dreimal ansieht, sieht man das relativ deutlich, dass die da einfach völlig die Absprache vergessen haben und dass der eine sich auf den anderen verlässt und der dann mit einem anderen Spieler mitgeht und Jonnu Smith frei lässt. Aber das passiert. Und das musst du auch erstmal nutzen können. Und, na gut, das musst du sehen können, in Anführungszeichen. Das zu übersehen war schon relativ schwierig. Aber ich würde da die drei Aspekte, die du angesprochen hast, zu gleichen Teilen mit gewichten. Es ist halt alles positiv für uns zusammengekommen. Also, selbst wenn die Coverage gut gewesen wäre, hätte Jonnu Smith den Ball immer noch gehalten und wir hätten den Drive weiter fortgesetzt. Dass Tua Jonnu Smith häufiger sieht und häufiger anwirft, ist eine absolute Stärke in der Connection der beiden. Das wird auch immer häufiger so kommen. Und wenn du das alles zusammennimmst, dann kommt da halt der 57-Yards-Touchdown raus. Der übrigens dazu geführt hat, dass wir seit ewiger Zeit mal wieder einen 100-Yards-Receiver haben. In der Mannschaft mit Jalen Waddle und Tyreek Hill, dass es dann ausgerechnet der Tight End ist, ist natürlich auch wiederum bemerkenswert.
Ich muss dazu sagen, ich sehe es tatsächlich noch mal anders als ihr. Ich würde sagen, es ist zu 95% das geskeamte Play und gecallte Play von Mike McDaniel, weil man sieht ja vorher eigentlich den Klassiker. Jonnu Smith blockt, setzt sich dann ab und wird dadurch von der Defense nicht mehr gesehen. Aber das ist genauso geplant. Das ist tatsächlich genauso geplant. Und Tua hat die Zeit, da würde ich gleich auch gerne drauf kommen, die Zeit, um dieses Play sich halt eben entwickeln zu lassen und Jonnu Smith wirklich dementsprechend durchlaufen zu lassen. Und dann greift halt eben so ein Play. Das hätte auch mit anderen Quarterbacks dementsprechend funktioniert, glaube ich. Deswegen ist es halt eben nicht Tuas Stärke gewesen. Und dementsprechend rechne ich den Touchdown wirklich zu 90% oder 95% Mike McDaniel an und sage, das war so geplant. Aber wo wir gerade bei dem Thema Zeit sind, täuschen wir uns vielleicht alle, denn die O-Line von Miami wird tatsächlich nicht irgendwie als sehr schlechte O-Line gesehen, sondern als mittelmäßige O-Line bei vielen Experten. Unsere Meinung ist ja eigentlich klar, aber müssen wir uns nicht mal selbst hinterfragen und sagen von wegen, wenn Tua halt eben zu sowas die Gelegenheit bekommt, wenn das Laufspiel auch ohne, als Tua nicht da war, das Spiel tragen kann, also auch das Laufspiel funktioniert, ist unsere O-Line dann so schlecht wie gedacht, Danny?
Ja, ich glaube, da kommen wieder auch mehrere Sachen dazu. Das Laufspiel, ja, es hat in der Phase funktioniert, wenn wir uns jetzt aber dieses Spiel mal nehmen, wo wir sehen, okay, das Laufspiel funktioniert vielleicht nicht zwangsläufig so gut, wie es in anderen Spielen schon funktioniert hat. Natürlich Tagesform etc., gar kein Problem, aber ja, kann man es so ein bisschen, glaube ich, 1-1 rechnen. Was ich persönlich sehe, sind die Spiele, in denen Tua gefehlt hat, zum einen, und da hat man, finde ich, schon gemerkt, dass diese O-Line nicht zwangsläufig in der Lage ist, die Plays so lange vielleicht zu halten oder am Leben zu halten, dass ein Quarterback, der eben nicht die Geschwindigkeit oder den Release von einem Tua hat, aufrechterhalten kann. Und auch das Raiders-Spiel, wenn man sich jetzt anguckt, da sind auch viele Plays wieder dabei gewesen, in denen Tua durch Scrambles, durch eben die Bewegung sozusagen das Play mit am Laufen hält und jetzt nicht zwangsläufig nur die O-Line. Natürlich gibt's bestimmt auch, die ein oder andere Line, die auf einem ähnlichen Level spielt. Ich bin trotzdem nicht ganz davon überzeugt, dass wir mit der Line, insbesondere gegen wirklich eine gute Front auf der Gegenseite, zwangsläufig ein gutes Spiel machen oder auch eben uns gegen solche Teams durchsetzen. Und bin trotzdem da der Meinung, ehrlicherweise, dass wir da immer noch Verbesserungspotenzial haben. Insbesondere, wenn man eben dann auch damit rechnet, dass ja Leute ausfallen, wie ein Terron Armstead, der ja definitiv meistens keine 17 Spiele mehr macht. Und wenn man halt sowas dann eben auch immer mit berücksichtigen muss, finde ich, fehlt uns da auch einfach trotzdem noch die Tiefe.
Ja, Tobi, haben wir Chris Greer zu früh vor den Bus geschmissen?
Würde ich nicht sagen, nein, weil die Fehler, die wir bei Chris Greer analysiert hatten, sind davon unabhängig und die hat er ja schon gemacht. Die haben uns die Spiele schon gekostet. Dass Tua in dem System von Mike McDaniel und dass Tua in Miami gut funktioniert und dass der abliefert, war uns ja allen klar und das war auch Chris Greer klar. Nur Chris Greer hat halt die Fehler gemacht, keinen vernünftigen Backup-Plan zu haben. Und noch können wir nicht sagen, dass wir die Playoffs erreichen. Weil wenn wir die Playoffs nicht erreichen, dann sind das in erster Linie die Spiele gegen Tennessee, gegen die Colts, die wir verlieren, weil wir einen lächerlichen Backup-Quarterback aufstellen müssen, weil wir keinen vernünftigen haben. Und das ist Chris Greers Schuld. Und um jetzt mal auch das Ganze aus Raiders-Spiel zu verbinden. Natürlich macht ein Tight End Julian Hill das Spiel seines Lebens, in Anführungszeichen, indem er zwei Bälle für, ich weiß gar nicht, 20 oder 25 Yards oder sowas fängt. Hat er noch nie gemacht. Dennoch ist sein Blocking lächerlich. Und das hat man auch gegen die Raiders an der einen oder anderen Stelle gesehen. Also es gibt immer noch berechtigte Kritikpunkte am General Manager, die, obwohl es jetzt gut läuft, immer noch bleiben werden. Das auf jeden Fall.
Ja, da würde ich gleich gern mehrere Sachen zu sagen. Zum einen möchte ich zu dem Spiel noch etwas sagen, was mir aufgefallen ist, was bisher noch nicht angesprochen wurde und was mir persönlich sehr gefallen hat. Und zwar habe ich immer wieder gesagt, Tua hat auch im College eine Stärke gezeigt, nämlich dass er auch aus der Bewegung heraus unheimlich akkurat ist. Und was ich lange Zeit vermisst habe, was der O-Line geholfen hat und was meiner Meinung nach auch dem Spiel geholfen hat und was in mindestens einer Situation auch dazu geführt hat, dass ein Play oder ein Drive tatsächlich weitergegangen ist. Das ist, dass man Tua geplant in Bewegung gebracht hat. Also nicht irgendwie gescrambled, weil das ist nicht Tuas Stärke, Entschuldigung, weil er verliert beim Scramble den Überblick. Da ist er nicht gut drin. Aber ein geplantes Rollout, um die Defense in Bewegung zu bringen, Misdirection zu kreieren und dann Tuas Release und Tuas Genauigkeit zu nutzen, aus der Bewegung heraus einen Pass anzubringen. Und obwohl er nicht den Arm hat, um den Ball quer übers Feld zu werfen, schafft man es trotzdem, dann das Play dementsprechend zu verlängern und Routen sich entwickeln zu lassen und dann halt eben einen Pass anzubringen. Und so kritisch ich bei Tua auch bin, finde ich, dass das hat man jetzt, wie gesagt, in mehreren Spielen gesehen, dass das eine Stärke ist. Und da möchte ich Mike McDaniel loben, der zwar in meinen Augen zu lange dafür gebraucht hat, aber der das endlich nutzt. Trotzdem die Frage, ist denn jetzt alles gut? Sind wir jetzt wieder ein Top-Team, Tobi?
Wir sind auf jeden Fall, wenn wir das spielen, was wir spielen können, was wir momentan gut machen, ein Top-Team. Und wir haben den Riesenvorteil, was uns im Vergleich zu anderen Teams relativ gut und relativ besser in Anführungszeichen macht in dieser Phase der Saison. Bei den anderen Mannschaften verletzen sich die Spieler und fallen dann für eine gewisse Zeit aus. Bei uns kommen sie alle wieder zurück. Also ich meine, so ein River Craycraft oder ein Isaiah Wynn als Guard, die verstärken uns ja zusätzlich und die machen uns ja sogar in der Theorie und auch in der Praxis, wie man sieht, noch stärker, als wir ohnehin schon sind. Von daher können wir da Dinge in die Waagschale werfen in dieser Phase der Saison, die andere Mannschaften nicht können. Und deswegen sind wir, wenn wir jetzt an die Power Rankings denken oder so, auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz müssen wir jedes Spiel so angehen, als wäre es ein Playoff-Spiel. Viele Niederlagen können wir uns nicht mehr erlauben.
Also wenn ich das richtig verstehe, Danny, hat Tobi gerade gesagt, im Grunde genommen liegt es nur an Verletzungen, dass wir kein Top-Contender sind. Wir spielen jetzt immer wieder dementsprechend. Siehst du das auch so?
Also ich glaube, dass nicht nur die Verletzungen da eine Rolle gespielt haben, ob wir jetzt Top-Contender sind oder nicht. Wir haben natürlich gerade am Anfang der Saison mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, die man vielleicht bei anderen Teams jetzt eher in einem späteren Zeitpunkt der Saison sieht. Das kann unser Glück sein, muss aber auch nichts heißen. Wir haben es die letzten Saisons auch gesehen, dass insbesondere der Dezember häufig ja nicht so ganz wohlgesonnen uns war, was diese Thematiken dann nochmal anging. Ich glaube, würde da bei dem Statement bleiben, was ich auch letzte Woche gesagt habe, man erkennt einen deutlichen Trend in eine verbesserte Richtung. Man hat das Gefühl, dass insgesamt in der Mannschaft so ein Stimmungsruck vielleicht auch passiert ist in diese positive Richtung mit der Rückkehr von Tour. Und dass man dieses Momentum gerade nutzt, insbesondere weil ja auch offensiv man so ein bisschen das Gefühl hat, dass da auch von Coaching-Seite aus jetzt ein paar Sachen kommen, die man sich vielleicht schon länger gewünscht hat oder eben die vielleicht einfach ja länger gebraucht haben in der Implementierung, man weiß es nicht, aber dass man so ein bisschen diesen Positivtrend jetzt einfach hat, aber man trotzdem letztlich jedes Spiel jetzt eigentlich im Idealfall gewinnen sollte oder eben zumindest mit diesem Mindset rangehen muss, dass es eigentlich jede Niederlage, die wir jetzt kassieren, eine zu viel ist, wenn man an die Playoffs denken möchte. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen gerade die Stimmung oder das Mindset, was man so ein bisschen vom Team wiedergespiegelt bekommt.
Ja, Tobi.
Ja, wir haben einige unserer Niederlagen ohne Tua bekommen. Man sieht deutlich, Tua macht uns wesentlich stärker. Klar, wir sind ein 4-6-Team, aber mit Tua sind wir dann doch wieder keins, weil wir, ich denke, mit Tua nicht 4-6, sondern 6-4 stehen würden oder so. Sowas um den Dreh, nehm ich mal an. Und so spielen wir auch. Und man sollte das unabhängig vom Rekord machen und man sollte jetzt von Spiel zu Spiel gucken und man sollte das spielen, was Tua kann und das spielen, was Miami kann. Und das war auch im letzten Jahr schon unsere Stärke. Und ich hatte mit Danny Johnson gesprochen aus Amerika, unserem Deutsch-Amerikaner in Anführungszeichen, der auch klar sagt, in den letzten Jahren war es so, dass der Dezember immer unser Feind war. In diesem Jahr könnte es so sein, dass der Dezember unser Freund ist. Wollen wir das Beste hoffen, dass wir positiv aus der Saison rauskommen?
Also ich möchte vielleicht zum Abschluss noch sagen, ich bin da eher tatsächlich bei Danny. Ich finde uns nicht souverän genug. Ich finde deswegen, wir sind kein Top-Team. Wir spielen um die Playoffs mit. Aber die wären, selbst wenn Tua gesund gewesen wäre, in meinen Augen tatsächlich kein Selbstläufer. Sondern ich glaube, wir hätten weiterhin überall immer kämpfen müssen. Und ich finde, das ist bei dem Top-Team, also die Siege sind nicht souverän genug für mich. Aber das mag auch eine persönliche Ansicht von mir sein, die natürlich gefärbt ist, weil ich gern mal so ein entspanntes Spiel erleben würde wieder. Hat man leider selten im Moment. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich mit den Siegen zufrieden und hoffe auf das Beste. Möchtet ihr denn noch was zum Spiel gegen die Raiders sagen? Danny, Tobi. Mich deucht, dass dieses Schweigen ein Nein ist und mich deucht so eine Kunstpause.
Ja, zu Julian Hill habe ich ja schon was gesagt, von daher Career Game.
Ich gehe davon aus, so eine Schweigepause werde ich später gehabt haben werden. Ach, keine Ahnung. Danny, möchtest du denn noch einen Gruß in deine Vergangenheit senden?
In meine Vergangenheit.
Also, weil ich weiß, musst du dich ja jetzt verabschieden.
Das ist richtig. Ich verabschiede mich jetzt, weil ich nicht Teil der Preview war oder bin, wie auch immer. Wünsche dabei aber ganz viel Spaß.
Dann sage ich jetzt mal Danke, verabschiede Danny und sage, dann kommt jetzt gleich der Frank von den Trash Talk Patriots. Und wie angekündigt, sind wir jetzt hier bei einem Zeitreise-Podcast. Das heißt, wir sind jetzt für euch die Gegenwart, aber das, was für euch die Vergangenheit ist, ist quasi unsere Zukunft. Und wer verstehen will, was ich damit meine, der muss bis ganz zum Ende warten. Aber wie ich in unserer Zukunft schon angekündigt habe, haben wir in eurer Gegenwart jetzt einen Gast, den ihr alle kennt. Frank von den Trash Talk Patriots, herzlich willkommen.
Ja, Grüße aus der Vergangenheit. War das die richtige Zeitform?
Nein. Nee, bei dir war es ein bisschen der Gegenwart.
Scheiße.
Du musst vorsichtig sein, du redest mit einem Lehrer. Also mit Zeitformen kennt er sich aus.
Anscheinend ja nicht, sonst wäre er nicht in der Zukunft.
Ja, die Zukunft.
Man nennt ihn wie aufgrund seiner...
Jemand zu Hause, McFly?
Auch Frank, nee,
du seine optische Nähe zu Doc Brown wird wahrscheinlich immer wahrscheinlicher, je weißer er wird.
Ja, das kann man wohl sagen.
Okay, dann machen wir die Martys.
Aber wie gesagt, ihr werdet alles am Ende dieser Folge, nach der Abmoderation, werde ich es erklären, wer sich das anhören will, und dann werdet ihr das auch verstehen, was war.
Ja. Riesen-Cliffhanger.
Riesencliffhanger.
Bleibt dran, Leute.
Man wird sehen, was wird. Ne?
Ja. So, Frank, wir haben dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Zweimal pro Saison hören wir uns mindestens. Wir hören uns ja in der Regel auch in der Offseason. Aber wir haben die große Ehre, Gastgeber zu sein. Das heißt, deine New England Patriots kommen nach Miami. Erstmal, es soll ja angeblich Leute geben, die den Dolphins Drive nicht regelmäßig hören oder nicht so lange hören. Wer bist du eigentlich?
Ja, hallo, ich bin der Frank aus Hannover. Bin Gründer und Präsident der Patriots Nation in Hannover, dem örtlichen Fanclub, der Teil der Dachorganisation Patriots Fans Germany ist, dessen langjähriger Admin ich war, und mache zusätzlich den Podcast Trash Talk Patriots mit, die wöchentlich natürlich riesen Folgen raushauen, wo ihr diese Woche auch noch irgendwann zu Gast sein werdet, quasi in der Zukunft.
Tatsächlich in der Zukunft, ja, auch für unsere Hörer.
In der Zukunft, also in der echten Zukunft.
Ja.
Ja.
Das ist Zukunft, ja.
Die aber dann, wenn das kommt und in dem Teil ist, ja schon Vergangenheit ist. Oder per Paralleluniversum eigentlich.
Je nach Veröffentlichungsdatum,
okay,
ich glaube tatsächlich recht.
Ja, ich glaube, wir haben ihn totgeritten, den Witz. Ich höre jetzt auf. Ihr dürft ihn nochmal von eurer Seite bringen, aber ich möchte nicht schuld sein, weitere Verwirrung zu stiften. Und ich hoffe, dass ich meine Vorstellung
in der Vergangenheit liegt.
So. Um mal die Überleitung hinzukriegen. Es sind sowieso schon alle verwirrt, weil du Patreons-Fan bist. Da kannst du ja wieder einsteigen, warum das so ist.
Soll ich das sagen?
Falls es jemand noch nicht weiß.
Ja, ich muss ja gucken, dass die Geschichte auch stimmt. Aber ich weiß, was ich... Nein, das ist auch die offizielle Geschichte aus der Vergangenheit. Es war das Jahr 2010, als wir ein Double-Tight-End-Duo, Tuo, gedraftet haben in Rob Gronkowski und Aaron Hernandez. Und ich das so cool fand, wie dort gespielt wurde, dass ich mich darin schockverliebt habe und dementsprechend dem Verein treu geblieben bin, der Franchise. Vorher war ich sag mal, 15 Jahre lang mehr oder weniger ohne Team, NFL-Fan. Und ganz zu Beginn war es mal ein anderes. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal verraten habe, welches mein erstes Team in der NFL war, wo ich Fan von war. Schreibt es gerne in die Kommentare und ratet mit.
Ich hoffe, es waren nicht die Jets.
Nein. Es bleiben nur noch weitere 30 Teams jetzt, nachdem wir ja wissen, dass es nicht die Patriots waren und auch nicht die Jets. Okay. Und mit diesem riesen Cliffhanger möchte ich meine Vorstellung abschließen.
Gut, aber du darfst damit nicht die Vorstellung der New England Patriots abschließen. Wir wissen alle, ihr habt einen riesen Umbruch hinter euch, beziehungsweise auch zum Teil noch vor euch. Mhm. Tom Brady ist gegangen, Rob Gronkowski ist gegangen und zuletzt ist natürlich auch Bill Belichick noch gegangen. Ihr habt jetzt einen neuen Coaching-Staff, ihr habt einen neuen Quarterback. Wie hat sich die Saison bisher für euch dargestellt? Läuft sie, naja, so wie ihr euch vorgestellt habt? Oder gibt es da, ich sag mal, Wachstumsschmerzen?
Also, sie läuft ja eigentlich besser, als wir uns das vorgestellt haben. Wenn ich jetzt vor der Saison gesagt hätte, dass wir die erste Woche gegen die Bengals gewinnen, dann gegen die Bears gewinnen und überleg mal, was war denn unser dritter Win? Ist gerade weg und ich versuche verzweifelt es aufzurufen, damit ich das sehen kann. Aber und die Kommentare sind ja schon voll mit meinem Team, also ihr braucht es auch nicht reinschreiben. Nur jedes Mal, wenn ich Patriots bei Google tippe, gibt er mir automatisch die Patriots.com-Seite. Also für alle Nicht-Fans, schaut da mal rein, tolle Seite. Wisst ihr denn, gegen wen wir noch gewonnen haben?
Jets, Bengals, Bears, ne?
Stimmt, gegen die Jets? So einen ganz dummen Sieg wieder, den gar keiner haben wollte.
Ein Sieg gegen die Jets ist niemals dumm.
So Season. Ich bin auch gleich soweit. Auf jeden Fall sind wir da ja, ich sag mal, viel besser, als ich es mir hätte vorstellen können vor der Saison. Wenn wir dann sehen, dass wir auch noch in Overtime gegen die Seahawks nur verloren haben, ganz knapp, da hätte ja jetzt in der Form nicht unbedingt jeder mit gerechnet. Und von daher, würde ich sagen, haben wir überperformt und den Sieg gegen die Bears hat uns ja auch den First Overall Pick gekostet, den wir zu dem Zeitpunkt mal wieder inne hatten. Von daher, es läuft so.
Es läuft so. Das heißt, ihr sagt, ihr habt überperformt. Was erwartest du denn jetzt noch von der Saison rein sportlich?
Ja, also jetzt auf jeden Fall nicht mehr so viele Siege. Ohne dass ich mir jetzt dagegen wehre. Ne? Ich bin jetzt auch nicht der große, wir tanken, weil man ja in der modernen NFL sowieso nicht tankt und es auch mehr oder weniger, so heißt es ja, keinen Unterschied macht, ob man Pick 1 oder Pick 10 hat, weil die Top 10 sowieso jetzt nicht die Burner sind oder sein sollen. Und bin an der Stelle, wo wir tatsächlich 25-22 gegen die Jets gewonnen haben. Ich kann mich auch übrigens wieder dran erinnern. Es war ziemlich cool, weil auch zwei Jets-Fans vor Ort waren auf unserer Watching-Party. Und die sind natürlich am Boden zusammengebrochen, wenn wir am Ende da noch das Ding geholt haben. Entschuldigung. Kein formeller Huster, sondern tatsächlicher. Ich sag mal, wir haben euch vor der Brust, dann gegen die Colts, gegen die Cardinals, gegen die Bills, gegen die Chargers und nochmal gegen die Bills. Ich bin mit 0 Siegen okay, ich bin auch mit 3 Siegen okay, ich bin auch damit okay, wenn wir Lights Out spielen und alles wegputzen. Das ist das Schöne, wenn man mehr oder weniger keine sportlichen Ambitionen hat und das einfach nur des Spiels wegen guckt, finde ich es ganz nett, wenn Drake May ein paar Fortschritte macht und eine Konnektivität zu bestimmten Wide Receivern herstellen kann, immer mal wieder, dann ist das nett anzugucken. Und wenn es dann wie letzte Woche gegen die Rams halt dann irgendwie so ein Abfuck-Viertel gibt, wo wir dann eben, oder Abfuck, 11 Minuten waren es, glaube ich, die über die Ende erste Halbzeit und Beginn zweiter Halbzeit verteilt war, wo wir, glaube ich, 3 Touchdowns eingeschenkt gekriegt haben. Mindestens 2, um mich zu korrigieren oder das Ende offen zu lassen. Dann ist das ärgerlich, wenn man dann verliert am Ende, aber das ist, ja, wenn man dann verliert, hat man den besseren Pick und wenn man gewinnt, hat man das schöne sportliche Erlebnis gehabt. Von daher kann mich diese Saison eigentlich nicht enttäuschen.
Dann würde ich direkt mal das Wort an Tobi übergeben. Tobi, du hast mit Sicherheit einiges an Fragen an unseren Gast.
Naja, die erste Frage, die ich hätte, hat Frank ja in seiner Einlassung gerade schon gut eingeleitet. Was hältst du von Drake May? Wie siehst du sein Potenzial? Wo siehst du vielleicht, wo es mit ihm hingehen kann, soll? Womit bist du mehr als zufrieden? Wo siehst du noch Verbesserungspotenzial bei May? Vielleicht kannst du da ja so ein paar Sätze zu sagen, wie du das so einschätzt.
Ja, also ich habe ja vor der Saison immer getönt, dass ich ihn eigentlich gar nicht sehen will in der Rookie-Saison. Sondern dass ich ihn sitzen und lernen sehen will.
Ganz kurz, das hast du auch gesagt, als ich bei euch letztes Mal zu Gast war.
Ja, das ist, ne, also da würde ich auch immer noch dazu stehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man ihn jetzt wieder vom Feld nimmt, damit er wieder lernt und sitzt, ne, wenn man ihn gebracht hat, aber ich fand es an der Stelle zu früh. Gerade wenn man bedenkt, dass er halt noch nicht so viele College-Spiele under the belt, sagt man, und jetzt wollte ich unter seinem Gürtel sagen, und auf Deutsch macht das gar keinen Sinn. Und von daher gucke ich mir das ganz gerne an, und er schlägt sich generell viel besser, als ich es erwartet hätte, weil wir halt diese riesen O-Line-Probleme haben. Aber sich schlagen ist auch das richtige Wort, weil es ganz schön häufig bei ihm einschlägt. Und deswegen habe ich halt weiter ein bisschen, ja, Angst ist das falsche Wort, aber Bedenken, dass er halt nicht reif genug ist für die NFL, um zu wissen, wo man auch mal runtergehen muss und oder einen Ball wegwerfen, sondern in jugendlichem Leichtsinn übermotiviert versucht, noch einen Ball anzubringen und sich damit irgendwie eine schwere Verletzung einhandelt. Das ist halt so eine Angst, die man vielleicht sonst nur kennt, wenn man seine Kinder spielen lässt oder Fahrrad fahren lässt. Und, gleich ist das Knie wieder offen, weil man wieder gestürzt ist. Lieber Stutzräder ran. Also ich bin da der Safety-First-Typ. Habe aus diesem Grund auch keine Kinder, weil ich das, glaube ich, wenig verknauserieren könnte. Was natürlich nicht der einzige Grund ist. Ja, guck mir das gerne an. So wie er sich verhält, ist es überdurchschnittlich gut. Ich würde sogar sagen, bis in Richtung sehr gut, so dass es ja in Patriots-Fankreisen aktuell heißt, unsere Nummer 1 Priorität, Left Tackle, kann man sogar vielleicht hinten anstellen und ihm lieber einen Wide Receiver draften, weil er so gut in der Pocket performt und sich selbst, ich sag mal, rausrollt und den Druck verhindern kann, so dass er gar nicht auf diesen, ja, Franchise-Player Left Tackle angewiesen wäre. Ich bin übrigens kein Verfechter davon, sondern will das immer noch, weil ich ja weiterhin ein Inside-Out-Typ bin, der als erstes die Sicherung oder die Absicherung macht, bevor man die Highlights dazu kreiert. Und jetzt hole ich mal Luft und gucke, welche Rückfragen es dazu gibt und wie weit ich mich ausgelassen habe.
Naja, erschöpfend. Ich leite etwas in Richtung des Spiels von Sonntag über die Patriots O-Line wollte ich dich ohnehin gefragt haben, weil ich weiß nicht, wie gut du mit dem derzeitigen Pass Rush der Miami Dolphins vertraut bist. Hast du da Respekt oder hast du da diese väterliche Angst auch am Sonntag, dass es da bei Drake May durch die Dolphins einschlagen könnte? Siehst du das als veritable Gefahr an?
Ja, also ich sag mal, aber das würde ich sagen, selbst wenn da 80-jährige Männer mit Gehstöcken gegenüberstehen würde, hätte ich diese Angst trotzdem. Und damit wollte ich eure O-Line nicht, beziehungsweise euren Pass Rush nicht mit 80-jährigen Gehstockträgern vergleichen, sondern die bleibt immer, ne? Auch der schwächste Pass Rush, wenn er einmal richtig durchkommt und ihn halt wegnagelt, dann ist er halt hinüber. Und deswegen wird das immer bleiben, ohne dass ich jetzt total ängstliche Typ bin. Ne? Also nicht, dass hier der falsche Eindruck entsteht. Aber generell kann ich ja nochmal, weil das, glaube ich, wie ich jetzt mit ihm zufrieden bin oder so, ich finde, er performt gut, aber ich versuche es auch weiterhin einzuordnen. Ne? Ich erinnere an das Rookie-Jahr von Mac Jones, wo jeder gesagt hat, das ist der neue Franchise-Quarterback für die nächsten 16 Jahre. Der spielt hier Lights Out und seine Rookie-Saison war ja auch sehr gut, so dass er am Ende sogar in den Pro Bowl gepurzelt ist. Das weiß ich nicht, ob das jeder Dolphins-Fan noch vor Augen hat, bevor es dann mit ihm bergab ging. Und das hat man halt immer, wenn man zu früh zu viel von jemandem will und dann nochmal was drauflegt, was er dann nicht mehr erfüllen kann. Und das ist meine Angst, die, ich sag mal, in den nächsten 3 Jahren immer mitschwingen wird. Es sei denn, wir holen 2 Super Bowl-Titel in den nächsten 2 Jahren, dann sage ich, jetzt ist er over the hill. Aber das ist überhaupt nicht meine Erwartungshaltung und das würde mich jetzt mehr als andere, alles andere überraschen, wenn wir in die Richtung gehen würden in den nächsten Jahren.
Zu deiner Gehstock-Theorie vielleicht nur, Calais Campbell ist 38. Also bis 80 braucht er noch ein bisschen. Aber nicht, dass das als Beleidigung in die Richtung gesehen wird.
Es ist also, kein langer Weg mehr, aber noch ein weiter.
38. Er spielt wie 28. Also das ist tatsächlich in den letzten Spielen oder quasi die gesamte Saison schon relativ beeindruckend. Und ich gehe auch davon aus, dass er am Sonntag sicherlich das ein oder andere Mal im direkten Blickfeld von Drake May auftauchen könnte. Gerade wenn du sagst, die O-Line ist so ein bisschen euer Problem. Das wird sicherlich unsere Interior O-Line, unsere Interior D-Line, so Zach Sieler und gerade auch Calais Campbell, die werden das sicherlich versuchen auszunutzen. Und da ist sicherlich auch eine Möglichkeit drin, wie man Drake May unter Druck setzen und ihn vielleicht zu Fehler zwingen kann. Da dann die nächste Frage, weil du dazu noch nicht so viel gesagt hast. Ist er denn unter Druck fehleranfällig?
Ich würde sagen, generell nein. Also er spielt das schon recht routiniert in großen Teilen. Also dass er als Allerwichtigstes, er hat keine Angst vor dem Hit. Das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Es gibt ja ein paar QBs in der Liga, die als erstes sich zusammenigeln und versuchen, den Aufprall nicht so hart zu machen und nicht mehr an den Ball und an den Passempfänger denken. Da steht er eigentlich recht stark auf dem Feld, bringt den Pass noch an, also des Öfteren, es kommt natürlich nicht jeder an, und kassiert dann auch die Hits. Das ist aber wieder gleichzeitig mein Argument, dass es auch nicht gut ist. Ne? Also jetzt ist die Frage, hat er diese Nehmerqualitäten, die man, und jetzt tut mir leid, dass ich nochmal, wie Tom Brady, der die Dinger dann über 20 Jahre wegsteckt und du weißt, ja, der steht sowieso wieder auf. Ne? Also Pliability und so. Der weiß, wie er den Hit zu nehmen hat, wie er fällt. Und zu 99% passiert da nichts und dann steht er wieder auf, schüttelt sich einmal, gratuliert dem für den Hit und dann geht's weiter. Und das muss halt ein Drake May erst noch beweisen, dass er das hat oder ob es einfach nur jugendliche Dummheit ist. Er weiß es halt noch nicht besser, dass da auch was reißen kann und das dann ziemlich lange wehtut und man riesen Aufbautraining braucht, bevor man wieder aufs Feld darf. Und wenn sowas passiert ist dann einmal, dann entscheidet sich das Ganze ja so ein bisschen.
Dann nächste Frage. Wir hatten in den letzten Wochen, was die Dolphins betrifft, mit Trey McBride und gerade auch in der letzten Woche mit Brock Bowers, immer wieder Teams, die offensiv das Spiel vor allen Dingen über ihre starken Tight Ends aufgebaut haben. Nun, wenn man jetzt auf den Statistikzettel guckt, ist bei euch als Receiving Leader Hunter Henry aufgeführt. Hast du ein bisschen was von Dolphins gegen Raiders gesehen? Und wäre das ein Mittel, was du den Patriots empfehlen würdest, so auch das Spiel am Sonntag aufzubauen, offensiv?
Also um die erste Frage oder die zweite Frage als erstes zu beantworten, ich habe nichts von Raiders gegen Dolphins gesehen. Es sei denn vielleicht mit dem Augenwinkel, also wir gucken immer auf einem Bildschirm das Patriots-Spiel und auf dem anderen Red Zone, aber so wie es sich anhört, war es auch, war es im 19 Uhr-Slot?
Ja, ja, genau.
Das, dann, ja, dann, also dann habe ich vielleicht mal irgendwas gesehen, aber sagen wir so, es ist nichts hängen geblieben, dass ich da was von gesehen habe, dass ich mich an Spielszenen erinnern kann. Und apropos hängen geblieben, wie war die Frage?
ob es ein offensives Mittel ist, euer Spiel über Hunter Henry in erster Linie aufzubauen?
Auf jeden Fall. Also man kann ja neben Hunter Henry auch noch Austin Hooper einwerfen, der auch, ich sag mal, in den Top 5 Passempfängern sein könnte, müsste, sollte. Das heißt, wir machen schon große Teile unseres Raumgewinns mit Inside Runs, also nein, Inside Runs ist falsch, sondern Inside Routes, wo die Receiver halt dann mehr oder weniger kurze, mittlere Distanzen fangen, die aber häufiger auch mal zu größeren Raumgewinnen ausbauen. Und das ist immer ein Mittel, um, ich sag mal vorsichtig, jede Defense in die Bredouille zu bringen. Gerade, also ist ja eine Reaktion auch häufig auf den Pass Rush, wenn der droht durchzukommen, dass man kurzfristig eine Anspielstation benötigt, und wenn zwei, drei rushen, und dann entstehen natürlich auch so gesehen Freiräume, ne, und freie Spieler. Das ist ja immer die andere Seite der Medaille des Pass Rushes, wenn du nicht schnell genug am Ziel bist, aber trotzdem mit mehreren vorgedrungen bist, kannst du halt keine Manndeckung spielen oder nicht jeden in Manndeckung haben, und dadurch entsteht natürlich dann auch gerade in diesem Teil des Feldes, von wo der Druck kam oder kommt, häufig die kurzen Passrouten, die zu Raumgewinn führen, und von daher ist das, um sich Sicherheit zu holen, mit Sicherheit eine Möglichkeit, und die zweite ist, dass dass Drake May es aber auch häufiger schafft, ich sag mal, rauszurollen aus der Pocket und sich dadurch Zeit zu kaufen, womit er dann auch längere Bälle anbringen kann.
Okay. Wie sieht's auf der anderen Seite der offensiven Qualität aus? Seid ihr mit Ramondre Stevenson ein One-Trick-Pony, oder wie sieht das mit den Ballverteilungen aus? Wie bist du mit dem Rushing, mit der Rushing-Offense zufrieden? Und ist das ein Mittel, was du am Sonntag erwartest?
Ja, also wir bleiben ja mehr oder weniger ein Run-First-Team, und da haben wir natürlich nicht nur Mondre, sondern auch Gibson bei uns in den Reihen, die sich die Snaps eigentlich teilen, ne? Also wenn ich jetzt gucke, dass ich lese das hier gerade nebenbei, Stevenson 12 Carries für 89 Yards hatte und Gibson 6 Carries für 52, dann ist das ein einigermaßen, ja, zwei Drittel, ein Drittel, Teilung. Und wie heißt er denn, der andere? McHasty ist es, glaube ich, ne? Den haben wir auch noch dran, und der darf auch noch mal ab und an. Das ist noch mal so ein bisschen kleinerer, wendigerer Running Back, und der wird situativ auch noch mal reingeschmissen. Aber eigentlich haben wir RB1 und RB2, und das war's.
Okay, also dann möchte ich Micho vielleicht auch noch ein paar Fragen übrig lassen, dass der auch noch was dazu sagen kann. Ich bin erstmal soweit zufrieden. Das
überragend.
Ich habe die Antworten erwartet, von daher passt das schon.
Gut, wenn ich andere geben soll, müsst ihr sagen, ne?
Nö, das passt. Solange schon.
Bei der Wahrheit bleibst, ist das, glaube ich, alles dementsprechend okay. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet. Ihr habt einen großen Umbruch im Coaching-Staff auch hinter euch. Wer ist denn, ist überhaupt jemand noch aus der Belichick-Ära bei euch als Coordinator oder so?
Nee, aus dem Coaching-Tree, ja klar, der eine Belichick ist noch da, ne? Und der Rest, der hat von letzter Saison auf diese Saison, wo ja der Wechsel stattgefunden hat, es gab keinen Austausch komplett, ne? Aber ich sag mal so, die Key-Coaches sind mehr oder weniger eher neu. Jetzt kann man natürlich sagen, dass zum Beispiel ein Dante Hightower ins Coaching-Staff nachgerückt ist, der ähnlich wie Jared Mayo langjähriger Spieler ist und somit dieses Belichick-System immer noch ein bisschen vertritt. Ne? Also um zu sagen, ja, nee, da gibt es schon eine Kontinuität von diesem Belichick-System, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass das ein recht neuer Wind weht.
Ja, aber machen wir uns jetzt vor, also Bill Belichick war ja das System, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Und die Frage wäre jetzt auch schon wieder zweigeteilt. Erstens, spürt ihr die Veränderungen jetzt neben dem Platz? Also spürt ihr, merkt ihr tatsächlich, dass in der Facility, dass in der gesamten Franchise jetzt was anderes passiert? Und die zweite Frage wäre, und ich finde, das kann man mittlerweile auch schon fragen, wie zufrieden seid ihr denn? Und es geht nicht darum, eure Coaches schlecht zu reden, gut zu reden oder sonst irgendwas. Aber natürlich kann man an manchen Stellen, glaube ich, das können wir ja auch, schon den Finger in die Wunde legen, oder?
Ja. Also, wie zufrieden bin ich? Es ist natürlich die Frage, was erwartet man von einer Saison, ne? Hätte ich jetzt die Erwartung gehabt, dass auf einmal alles anders und besser wird und wir einen ähnlichen Erfolg hätten wie vorher unter Belichick zu den besten Zeiten, ne? Dann muss man ja enttäuscht sein. Wenn man aber weiß, dass so ein Umbruch auch dauert und man den Handelnden erstmal ein bisschen Credit geben muss, dann kann man ja eigentlich nicht enttäuscht sein. Und dann ist wieder die Frage, was irgendwelche Coordinator oder Cornerback-Coaches eigentlich großartig verändern können. Jetzt wäre ich so weit, dass man sagt, ja, woran ich vielleicht arbeiten würde, wäre tatsächlich Offensive Line. Da haben wir natürlich mit Scarnecchio über Jahre, ich sag mal, eine Koryphäe gehabt, der immer wieder aus der zweiten Reihe mehr oder weniger Pro Bowl Talents gezaubert hat, die eben auch für diese Kontinuität gesorgt haben. Seit seinem Abgang, auch unter Belichick, konnte man seitdem nicht wieder an diese Leistung anknüpfen, ne? Und hat eigentlich auch immer mal wieder Probleme, denn eigentlich ist das Profil ja, dass man die O-Liner auch nicht resignt, ne? Weil sie dann viel zu teuer werden. Sondern wir haben ja immer eine zweite Reihe nachgedraftet in jedem Draft. Ich sag mal so, Dritt- bis Sechs-Runden-Picks in die O-Line gesteckt, in der Regel 1 bis 3 pro Jahr und davon sind auch immer wieder Starter herausgekommen. Dieses hat seit dem Abgang von Scarnecchio überhaupt nicht mehr geklappt. Und das war egal, wer dann jetzt ist und dass der jetzige dann Scott Peters ist, gut. Insgesamt merkt man, glaube ich, den Kulturwechsel. Und da könnte dann schon in Teilen Kritik mitschwingen. Ich war halt ein großer Belichick-Fan, ne? Der diese eiserne Tür hatte, dass keine Information die Facility verlässt und dann er einsilbige Antworten mit vernichtenden Blicken auf dumme Fragen gegeben hat. Und bin da nicht so zufrieden, wie sich Jared Mayo vor allem mit Aussagen der Presse gegenüber äußert und darstellt. Also ich könnte da jetzt 2, 3 Beispiele nennen. Entschuldigung. wo er jetzt gesagt hat, oder ich muss mich kurz sammeln, damit ich das auch habe, ne? Also ich habe das jetzt hier nicht vor mir, wo ich das ablesen kann oder so.
Alles gut, lass dir Zeit.
Aber auch das habe ich ja, glaube ich, schon in anderen Situationen, schon bei seiner Vorstellung hat er ja erzählt, dass er den Owner Robert Kraft immer Thundercat nennt. Und wo ich so denke, ja, weiß ich nicht, ob man als neuer Head Coach nun sagen muss, dass man seinen Owner und Arbeitgeber Donnerkätzchen nennt. Und ich weiß auch nicht, wie gut das Robert Kraft fand, ohne dass das Verhältnis irgendwie getrübt hat und auch eigentlich eine Belanglosigkeit ist. Ne? Aber ich kann noch mal kurz, ich bin immer ein Freund davon, wenn man mehr macht, als man sagt und nicht mehr sagt, als man macht. Und so ging es dann halt weiter, dass wir ja, ich sag mal, glaube ich, den fünfthöchsten Cap-Space oder so hatten in der Offseason und Jared Mayo gesagt hat, wir sind auch dafür da, um das auszugeben, um die Mannschaft zu verbessern. Ein Scheiß wurde gemacht, ne? Also ich sag mal, 80% der Kohle ist noch da. Und wenn, dann wurde nur ein bisschen Geld investiert, um Spieler zu verlängern, aber jetzt die Free Agency Splash Verpflichtung war jetzt da nicht bei, ne? Also wir waren immer im Hinterzimmer, wenn es darum ging, jetzt irgendwie einen Wide Receiver an Land zu ziehen, dass wir das nicht bezahlt haben, in Teilen zu Recht, die Preise waren pervers. Und ein O-Liner war gar nicht richtig auf dem Markt, ne? Von daher gibt es auch Gründe, warum es nicht gemacht wurde. Aber wenn man dann in der Presse sagt, dass man das Geld auch ausgeben will und es nicht tut, dann hat man ja schon das erste Versprechen nicht gehalten. Und das wäre im Belichick halt nicht passiert. Er hätte gesagt, well, let's see. Und wäre dann weggegangen, ne? Und das mag für die Presse uninteressant sein und die mögen das bestimmt mehr, wenn er dann hinterher, und da wollte ich vorhin noch, We're Soft Football Team, seine Truppe da, ich sag mal, in der Presse verkloppt und dann den nächsten Tag zurückrudert, um zu sagen, nee, wir haben ja nur soft gespielt in den Situationen. Das war jetzt nicht so gemeint. Dann weiß man, dass man sich vorher verplappert hat. Und davon gibt es aus meiner Sicht 3 bis 5 Aktionen zu viel, die man vielleicht einem Rookie-Head-Coach auch noch verzeihen kann. Ich bin weiterhin auf jeden Fall vom Spieler Jared Mayo ein Fan und ich war auch vom Coordinator Jared Mayo ein Fan. Vom Head Coach bin ich es noch nicht, eben aufgrund genau dieser Aussagen.
Du hast vorhin den Zeithorizont angesprochen. Was würdest du denn erwarten, wie lange gibst du deiner Franchise, um einen Turnaround zu schaffen? Ich weiß, es gibt immer Verletzungen, es gibt immer Unwägbarkeiten, aber was würdest du als realistisch sehen, was würdest du erwarten?
Ja, also meine Erwartung wäre, dass man sowas in 3 Jahren schaffen kann. Die Texans haben mal bewiesen, dass es auch nur einen Draft braucht, wenn man überdurchschnittlich reinhaut und auf einmal aus dem Nichts Star Receiver und Star Quarterback daraus gezogen hat und sie immer noch nicht wissen, was ihnen passiert ist oder wie ihnen das passiert ist. Wir an unserer Stelle haben aktuell zu viele Baustellen. Ich würde mal sagen, wenn wir die Offense durchgehen, wir haben mehr oder weniger einen guten Running Back und das gilt es vielleicht gar nicht zu erwähnen, weil auch das habe ich schon öfter gesagt, Running Backs verbrauchsgut sind und ob dann jetzt irgendwo anders einer entlassen wird, den man dann irgendwie noch für ein Jahr holt und was rausquetscht oder in der 4. Runde oder in der 7. Runde 3 Running Backs holt und einer davon funktioniert, da wird man immer eine Lösung finden. Ne? Das ist jetzt kein Franchise-Game-Changer. Aber wo wir brauchen, ist halt die Kontinuität oder die Qualität in der O-Line und die ist nicht da und die braucht mehr oder weniger 1 oder 2 First-Rounder. Das heißt, du musst ja schon, wenn du deine 2 First-Rounder in den nächsten Jahren in die O-Line steckst und auch da sei erwähnt, dass wir das ja schon vor 2 Jahren mit einem Guard gemacht haben, der dann überraschenderweise nicht funktioniert hat, übrigens noch unter Belichick, was klar ist, wenn er letzte Saison noch da war, dann muss es dort Kapital investiert werden. Dann haben wir nicht einen tauglichen Franchise-Player auf Wide Receiver. Und damit will ich den aktuellen nichts nehmen, die natürlich als Ergänzung oder sonst was alle funktionieren können, aber die Zeit, dass aus Lacrosse-Spielern und Walmart-Cachets Starspieler wurden, sind halt einfach vorbei. Und deswegen musst du in den sauren Apfel beißen und dann vielleicht auch mal das Top-Talent draften. Und einen Top-Wide-Receiver kriegst du halt mit einem Top-7-Pick. Und dann hast du wieder einen First-Rounder ausgegeben. Somit wärst du schon mindestens bei 3 Jahren, um 2 Franchise-O-Liner und einen Franchise-Wide-Receiver zu ziehen. Und dabei müssen die dann auch noch alle funktionieren, ne? Was ja die nächste große Problematik ist. Und in der Zeit wird deine Defense, die ja heute noch ganz okay ist, wiederum 3 Jahre älter und du musst da wieder Lücken füllen, ne? Also diesen Punkt, wo man wirklich den Turnaround geschafft hat, gehört ja auch viel Glück dazu oder halt dementsprechendes Scouting, dass man auch in den späteren Runden eben diese Dimes findet. Und bisher haben wir da viele Kohlestückchen rausgefischt. Wenn ich mir überlege, dass aus dem, was haben wir jetzt, aus dem 22er Draft haben wir ja unseren Second Rounder Tyquan Thornton letzte Woche entlassen. Das heißt, aus dem Draft sind noch 2 Spieler im Kader. Alle anderen sind schon Geschichte. Und da sieht man, wo vielleicht auch die Vergangenheit ein Stückchen uns eingeholt hat, dass wir halt da nicht immer top gedraftet haben und dementsprechende Lücken im Kader haben. Und deswegen sind 3 Jahre, glaube ich, schon realistisch, die man mindestens braucht, um was drehen zu können. Ich würde mal sagen, wenn es das 4. Jahr des Rookie-Vertrages von Drake May ist und er seine Leistung bestätigen konnte, was ja auch noch nicht klar ist, dann würde ich sagen, sollten wir, ja, wie gesagt, der 24er Draft, der 25er, der 26er, in der Saison 26 hoffentlich einigermaßen konkurrenzfähig sein.
Gut, ich würde jetzt auch langsam gern Richtung Spiel kommen und würde da die Rollen gern so ein bisschen umdrehen. Ich meine, das letzte Spiel war ein Muster ohne Wert, weil mittlerweile Tua ist zurück, die Offense läuft wieder besser bei uns. Trotzdem haben wir Probleme in der O-Line. Unser Pass-Rush ist eher etwas schwach auf der Brust. Wie würdest du denn, Frank, als OC der Miami Dolphins gegen euch spielen?
Auf jeden Fall mit vielen verschiedenen Looks. Das ist, glaube ich, das. Also ein Rookie-Quarterback ist ja auch immer ein bisschen eine Wundertüte, ne?
Ja gut, aber du bist OC, du bist nicht DC.
Ach so, als OC, entschuldige, da habe ich gedacht, gerade den.
Die DC-Frage kommt gleich auch schon, behalte den Gedanken rein.
Okay, dann spule ich mal zurück und wir legen das dann nochmal auf die Tonspur. Also als OC, unser Pass-Rush ist okay, den Druck, den wir aufbauen können, gerade dadurch, dass vielleicht auch Christian Barmore als Nose-Tackle in der letzten Woche zurückgekommen ist. Der hatte ja Blattklatz in der Lunge und bisher nicht an der Saison teilgenommen. Und zusammen mit Godshaw gibt es da schon, ich sag mal, in der Mitte einen gewissen Druck auf die O-Line, die, ich sag mal, zum Zusammenbrechen bringen kann. Und jetzt muss ich als OC daraus was machen. Andersrum ist unser Pass Rush dahinter nicht mehr so vielköpfig. Das heißt, ich muss auf jeden Fall schnelle Pässe anbringen und am besten dabei auch noch einigermaßen tiefe Bälle. Also die Geschwindigkeit eines Tyreek Hills kann uns natürlich verletzen. Und von daher würde ich auf jeden Fall eine Hurry-Up-Offense bringen, die tak, tak, tak einfach nur die Bälle rausfeuert.
So, das hätten wir schon mal. Tobi, wie gehst du als DC der Patriots gegen diese Taktik vor?
Wie ich als DC der Patriots vorgehen würde? Ich würde mir wahrscheinlich gar nicht so große Sorgen um die langen Bälle machen, die Dolphins in der letzten Saison noch repräsentiert haben, weil sie die in der Regel in dieser Saison gar nicht so sehr spielen, sondern ich würde mir eher Sorgen und Gedanken darum machen, wie ich das Second Level verteidige, weil die Pässe, die Tua in der Regel wirft oder so wie Miami das Spiel aufbaut, sind sie ja, das hat das letzte Spiel von Hunter Henry zum Beispiel gezeigt, das haben aber auch viele verschiedene Routen der letzten Spiele gezeigt, dass Tua den Ball relativ schnell los wird und dann immer in dieses, in das Second Level wirft. Und da würde ich versuchen, als DC, dass ich das eingedämmt bekomme. Weil, wie gesagt, tief habe ich gar nicht so eine Angst als DC. Tyreek Hill ist eh angeschlagen. Von daher würde ich mich darauf konzentrieren, dass ich die Mitte gegen den Lauf zumache, dass ich aber auch darauf aufpasse, die Außen so gut zu verschieben, dass da durch den Lauf nicht viel passieren kann. Und in der Passverteidigung, wie gesagt, versuche ich günstige Matchups für mich hinzubekommen, was ein bisschen schwierig wird, weil bis auf Christian Gonzalez da jetzt nicht so die Elite am Werke ist, aber ich versuche vor allen Dingen die Mitte und die Mitteldistanz zuzukriegen und das Kurzpass- bis mittellange Passspiel der Dolphins einzudämmen.
So, und das machst du als DC und als OC. Wie schlägst du dann den aufstrebenden Pass-Rush der Dolphins? Mit welchen Spielern? Du hast ja vorhin schon Hunter Henry angesprochen.
Also ich würde mich auf jeden Fall darauf konzentrieren, auch als OC, dass ich die Mitte zukriege, weil in erster Linie der gefährliche Pass-Rush in Anführungszeichen bei Miami durch eben Calais Campbell und Zach Sieler durch die Mitte kommt, die meine Interior O-Line angreifen. Chop Robinson ist zwar schnell, aber der ist noch nicht so weit, als dass er eine veritable Gefahr darstellen würde. Da reicht es, den ein bisschen zu verlangsamen. Und ansonsten versuche ich natürlich Hunter Henry in solche Matchups zu bekommen, die er locker hinbekommen und die er schlagen kann. Das hat man vor allen Dingen bei den Raiders auch im Tackling der Dolphins gesehen, wenn ich den in Matchups mit Kader Kohu oder mit Jordan Poyer schicken kann, dann würde ich das in erster Linie forcieren, gerade auch wenn ich jetzt an den einzigen Wide Receiver denke, von dem ich viel halte, DeMario Douglas, den versuche ich in erster Linie dann in solche Matchups zu bekommen. Ich versuche Jalen Ramsey zu vermeiden, weil der eine relativ gute Saison spielt und versuche den nicht anzuwerfen, sondern eben für mich günstige Matchups hinzukriegen.
Ja, Frank, dank der Perspektivwechsel. Du hast jetzt gehört, wie Tobi mit den Patriots, mit deinen Patriots gegen uns spielen würde.
Ja.
Und ob du das so tust oder nicht, wie verteidigst du das, wenn du dir so die Dolphins anguckst?
Warte mal, jetzt bin ich DC von den Dolphins.
Ja, genau. Und gleich dürft ihr dann auch gerne Stellung nehmen.
Nee, ich schreibe mir das auf. Ich habe gerade DC Dolphins aufgeschrieben und einen Kringel drum gemacht, damit ich meine Rolle nicht verlasse. Ja, boah, ich muss kurz, ich bin nicht so häufig DC von den Dolphins, deswegen brauche ich einen kurzen Moment, um mich darauf einzustellen.
Ist schon klar, es ist selten, dass man einen Traumjob bekommt.
Lustig, wie du Trauer sagst.
Das ist nicht so das Problem, also der DC-Posten ist eigentlich ganz okay. Das macht er schon ganz gut.
Wie gesagt, ich hab ja schon ein bisschen einmal in der falschen Rolle losgelegt und das könnte ich jetzt nochmal abspielen, ne? Was ich gerade zurückgespult habe. Also ich würde halt immer wieder verschiedene Looks kreieren, damit ein Rookie-Quarterback, und das gilt für jeden Rookie-Quarterback, nicht die Sicherheit findet, dass er sagt, ah, ich habe ihn erkannt, ne? Das ist der Mike sondern da so ein bisschen Mystery-Rollen haben, dass eben was Außergewöhnliches passiert, was du noch nicht gesehen hast. Und das geht einigermaßen schnell, würde ich sagen. Wie gesagt, ich überlege gerade, 22 Starts hat er, glaube ich, im College, Drake May. Also irgendwann in den niedrigen 20ern, sagen wir es mal so. Nicht, dass ich mich immer auf Zahlen festhänge, aber wie gesagt, das ist alles Kopfwissen, ne? Ich habe hier keine Statistiken offen. Da kann er natürlich diese Lehren noch nicht draus gezogen haben, ne? Auch wenn er das natürlich schon ein bisschen länger spielt. Und da würde ich das Hauptaugenmerk drauf geben. Also ich sag mal, Corner Blitz, Safety Blitz, dann Druck aus der Mitte, sich zurückfallen lassen, gar keinen Druck ausüben, und dann die Leute, ich sag mal, in Man Coverage nehmen, so dass er keine Anspielstation findet und es egal ist, ob er da vorne rumdödelt, immer darauf gefasst sein, dass er halt dann selber läuft, wenn er keine Lösung findet, und mich dann halt auf ihn stürzen.
Was würdest du denn sagen, Frank? Wie hat sich Tobi als euer Coaching-Staff gemacht? Kannst du das so unterschreiben oder siehst du das Ganze vom Gameplan her anders?
Ja, das ist so ähnlich wie mit Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt, welche Rollen wer hatte. Das liegt aber vielleicht an meinem langen Arbeitstag, den ich hinter mir habe. Ja, generell war da natürlich einiges richtig dabei, ne?
Yay! nicht völlig ahnungslos.
Nee, also ich meine, das ergibt sich ja auch von selbst, ne? Ich bin immer so ein bisschen, oder welche Rollen er hatte. Ich würde als OC Dolphins, war er das? Ja, ne?
Nein, er war OC von euch und DC von euch.
Was?
Er war euer Coaching-Staff und du warst unser Coaching-Staff.
Ach was.
Micho immer mit dieser neumodischen Pädagogik hier, um Gottes Willen.
Ich sage Käsepizza. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Was war er nochmal?
Er war alles. Aber ich will dich jetzt auch gerne mal vom Haken lassen.
Das wäre lieb. Ich bin schon ganz ausgeleiert.
Wenn du dir die Dolphins anguckst, von deiner Seite her, auf welchen Spieler möchtest du, dass deine Patriots besonders achten? Wen müssen sie deiner Meinung nach ausschalten?
Ja, ich würde all in auf Tour gehen. Das heißt, blitzen, bis der Arzt kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also jetzt ohne, dass ich ihm eine Verletzung wünsche, ne? Nicht, dass das falsch rüberkommt, aber bis er nicht mehr kann und zusammenbricht, weil ich glaube, dass immer noch Tua das zerbrechlichste Stück in der Offense ist. Egal, wie er die letzten Wochen gespielt hat oder nach seiner Verletzung zurückgekommen ist, er ist nur einen Treffer wieder von der nächsten Auszeit entfernt und nichts Unsportliches oder sonst wie, aber ich würde all in gehen, dass ich ihn unter Druck setze, und auf Teufel komm raus versuche, eure, ich sag mal, in Teilen mittelmäßige O-Line schnell zu überwinden, mit unserem auch nicht so stark ausgeprägten Pass Rush. Und da ist wieder dasselbe, was wir als DC Dolphins, verschiedene Looks, also Safety Blitze, Corner Blitze, dass es aus allen Ecken kommt, um die wackelige O-Line noch stärker unter Druck zu setzen. Und der Rest ergibt sich, glaube ich. In den letzten Wochen haben wir das nicht so gut geschafft, jedenfalls nicht in großen Teilen. Und von daher wäre es jetzt auch nicht meine Erwartung, dass das diesmal so mega gelingt, aber ich wäre dann immer All-In auf Spielzerstörung als erstes.
Tobi, gibt es denn einen Spieler, wo du sagst, wo Miami ganz besonders drauf achten muss oder den ausschalten muss, aus dem Spiel nehmen muss? Und natürlich meine ich damit nicht mit unsportlichen Mitteln.
Du meinst jetzt von den Patriots?
Ja, natürlich.
Ich hätte auch von den Dolphins Spieler, also so ist ja nicht, worauf Miami bei den Patriots offensiv wird achten müssen. Das hat der DC/OC der Patriots, der zwischenzeitliche, ja eben schon deutlich gemacht. Also wir hatten gerade gegen Tight Ends in den letzten Wochen Schwächen. Trey McBride, Brock Bowers hat man gesehen. Das kann uns bei den Patriots mit Hunter Henry genauso gut passieren. Man wird ihn nicht stoppen können. Dazu hat man nicht die Mittel, sage ich mal. Aber wenn man etwas konsequenter im Tackling ist und wenn man etwas konsequenter darin ist, ihn dann auch mal zu verteidigen, dann sollte Henry vielleicht nicht so eine große Rolle spielen wie die anderen beiden genannten es in den Wochen davor getan haben. Und
warte mal, ja, das fertig. War
jetzt defensiv, jetzt offensiv würde ich vielleicht erstmal würde ich die Interior O-Line testen, auch wenn Isaiah Wynn eventuell Sonntag in die Starting O-Line zurückkommt, dann ist gerade da mit, wenn Robert Jones überhaupt spielen kann, und Liam Eichenberg oder eben Isaiah Wynn eine Schwachstelle neben dem Center. Aaron Brewer macht seine Sache eigentlich ganz gut, aber die anderen beiden, das wackelt gewaltig. Also ich würde nicht versuchen oder nicht in erster Linie versuchen, über die Terran Armstead-Seite zu kommen, weil der eine herausragende Saison spielt. Vor dem habe ich oder hätte ich dann als DC gehörigen Respekt, sondern ich würde versuchen, in erster Linie durch die Mitte Druck auf Tua zu machen oder eben auf der anderen Seite versuchen zu verhindern, dass dieser Druck durch die Mitte durchkommt. Man muss ihn ja noch nicht mal stoppen, sondern man muss ihn nur verlangsamen. Was man, finde ich, auch sehr beeindruckend in den letzten Wochen bei Tua gesehen hat, ist, dass er stärker, als er das vorher getan hat, in der Lage ist, mit seinen Füßen Plays zu verlängern. Das hat er aus meiner Sicht sehr beeindruckend gezeigt. Und wenn er sich dadurch Zeit erkauft und dadurch dann Receiver wieder frei bekommt, dann hat man als Miami Dolphins natürlich nochmal eine andere Qualität, wie man Drives verlängern kann. Also generell gesehen würde ich das genauso handhaben, wie das in den letzten Wochen funktioniert hat. Lange Drives aneinander rein, um eben die Defense der Patriots müde zu kriegen, als auch die Offense der Patriots vom Feld zu halten und eben dann sowohl den Gegner als auch die Uhr zu kontrollieren.
Dann möchte ich dazu auch noch ganz gern kurz meinen Senf dazugeben. Ich glaube, es ist ganz wichtig.
Warte, erst die Frage, wer bist du? Also ich meine, DC, OC, von welchem Team?
Ich bin der Fan.
Okay, der darf seine freie Meinung
äußern. Der Football-Fan, genau. Nein, ich würde tatsächlich bei den Patriots
Man muss versuchen, das Laufspiel wegzunehmen. Das Laufspiel ist die Basis der Patriots. Wenn man sie zwingt, zum Pass zu gehen, ist es halt eben durchaus auch fehleranfällig, aufgrund der Qualität im Receiverspiel, aufgrund dessen, dass Drake May, obwohl ich ihn auch für einen guten Quarterback halte, ein Rookie ist. Und nimmt man ihnen die Basis weg, dann ist das, glaube ich, die halbe Miete. Das wäre halt mein Case, auf welchen Spieler ich achten würde. Also wäre es Ramondre Stevenson. Deswegen die Frage jetzt an euch auch noch. Möchtet ihr noch irgendwas zum Spiel am Wochenende sagen? Ich höre nicht. Das ist gut. Das heißt,
du nicht. Übelst lustig. Möchtet ihr noch was sagen und schweigen? Das ist ja wie in der Schulklasse.
Ist der Standard. Ich kann damit umgehen, glaubst du mir.
Okay.
Also ich kann nur sagen, und das sage ich tatsächlich, ich hatte das ja eben schon angedeutet, es gibt auch Spieler der Miami Dolphins, bei denen ich Bauchschmerzen kriege. In Klammern Tight End 3 oder 4 oder so weiter. Wenn ich sehe, dass der knapp 50% der offensiven Snaps bekommt. Gut, letztes Spiel hat er mal zwei Pässe gefangen für, ich weiß gar nicht, 20 Yards oder so, und so langsam kommt er in den positiven Bereich, dass seine offensive Leistung seine Strafen wieder aufhebt. Aber das Blocking von Julian Hill ist immer noch verheerend, und ich kann jedem der Gegner nur raten, wenn ihr über irgendeinen Spieler kommen wollt und sicher sein wollt, dass ihr relativ ungeblockt zum Quarterback durchkommt, sucht euch die Seite aus, wo der Tight End mit der Nummer 89 steht. Also das ist Wahnsinn, was der spielt.
Okay, ich merke schon, Julian Hill wird nicht der Spieler, den Frank gleich bei Pick a Player nimmt.
Frank? Nicht?
Das kann er natürlich nehmen, aber ja, wird er sein Wunder erleben.
Welchen Spieler hättest du denn gern von uns? Ich meine, du kennst die Kategorie.
Ja. Und da habe ich tatsächlich schon einen rausgeschrieben. Auch wenn mehrere in Frage kämen, habe ich mich überraschenderweise für den Left Tackle entschieden. Taron Armstead, wenn er denn gesund ist, in seinem hohen Alter von 33, könnte ein wenig Veteran Präsenz bei den Patriots jetzt nicht für ein schlechter werden sorgen, der O-Line. Und dann hätte man zumindest kurzfristig eine der entscheidendsten Positionen auf dem Feld abgesichert. Ne? Also auch seine Verletzungshistorie berücksichtigend könnte ich mich guten Gewissens für Herrn Armstead entscheiden. Um noch einen hinterherzulegen, weil ich habe ja gesagt, das zweite Problem ist der Franchise Wide Receiver. Da ich Tyreek Hill leiden kann wie Fußpilz, würde ich den niemals nehmen und würde dann zu Jalen Waddle tendieren, tatsächlich.
Tobi möchte ganz, ganz dringend hier jemanden verteidigen oder über irgendjemanden sprechen, habe ich das Gefühl.
Mir reicht ein Satz. Können wir das mit Taron Armstead unkommentiert so stehen lassen? Ich will es nicht beschreien. Es ist gut so, wie er momentan spielt. Es ist gut so, dass er spielt. Dass er mehr will ich nicht sagen.
Ja.
Aber welchen Spieler würdest du denn bei den New England Patriots nehmen?
Welchen Spieler ich bei den New England Patriots nehmen würde?
Nicht alle auf einmal.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich mochte früher immer Dietrich Weiss, aber der spielt, glaube ich, der ist doch. Verletzt, glaube ich, ne?
Ja, aber sagen wir mal so, das ist, der ist questionable, aber generell spielt er. Der Dete ist dabei.
Den mochte ich eigentlich früher immer eigentlich ganz gerne. Ich bin mit Aaron Brewer zufrieden, deswegen fällt David Andrews, glaube ich. Deswegen fällt der aus.
Mit Season-Ending Injury. Also der ist raus. Wenn du dich apropos nicht an unsere Verletzten ranmachen willst, hier, also das ist
ja, nee, aber so von der generellen Qualität her. Ne? Und ansonsten wüsste ich einfach auch keinen anderen, den ich unbedingt haben wollte. Deswegen gehe ich mit Dietrich Weiss.
Ich muss diesmal auch sagen, es fällt mir tatsächlich schwer. Es gibt hier und da ein paar Spieler, über die man denkt, ich nehme jetzt jemanden, wo ich denke, von wegen, dass der uns zumindest helfen könnte, und das wäre halt eben Kyle Dagger. Tatsächlich. Ich glaube, dass er mit Javon Holland ein ganz gutes Safety-Duo nehmen würde. Und das kann man immer gut gebrauchen.
Das würdest Dagger über Poyer nehmen?
Ja. Ich bin mit Poyer tatsächlich nicht so zufrieden.
Nur um das mal einzuordnen, Frank, ich glaube, in der Dolphins Deutschland-Bubble und in der allgemeinen Dolphins-Community ist mit Jordan Poyer in diesem Jahr, glaube ich, keiner zufrieden, noch nicht mal er selber.
Ja, also ne, jetzt kommt wieder das mein gefährliches Halbwissen oder Nichtwissen dazu. Ich habe jetzt Jordan Poyer natürlich nicht in dieser Saison extremst verfolgt. Ne? Ich weiß, dass er halt langjährig bei den Bills war und da auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber wenn ich ihn gesehen habe auf dem Feld, habe ich ihn halt als sehr stark in Erinnerung. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Name, ne? Ob jetzt auch noch die Power hinter diesem Namen steht, das weiß ich nicht einzuschätzen, aber deswegen meine Nachfrage.
Eher nicht. Ja. Also er spielt relativ unglücklich und die Niederlage gegen die Bills trägt leider auch mit seinen Namen, weil er sich einen unnötigen Hit hat, oder einen Hit erlaubt hat, der es dann, wie heißt der nochmal, Tyler Bass oder so, erlaubt hat, ein 60-Yards-Field-Goal rauszuhauen. Also das wäre ohne Jordan Poyer nicht möglich gewesen.
Da wäre es ein Punt geworden. Das wäre
etwas unglücklich.
Ja, aber man kann das ja nicht auf einen so eine Situation runterbrechen. Das ist ja, wer ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein. Au, au, au.
Genau dieses. So, das Spiel ist, glaube ich, relativ, was die Wetten angeht, relativ eindeutig. Wir spielen zu Hause. Die Wetten sagen, dass wir mit 7 Punkten vor euch liegen. Aber Wetten sind Schall und Rauch. Das Over-Under liegt bei 45,5 Punkten. Frank, nimmst du das Over oder nimmst du das Under? Und was glaubst du, wie das Spiel ausgeht?
Jetzt muss ich mal gucken. Also wir haben gegen die Rams 22-28, das wären 50. Auch in den letzten Wochen haben wir mehr Punkte zugelassen, aber auch mehr erzielen können als in den ersten Wochen. Von daher würde ich, glaube ich, knapp das Over nehmen. Und wie wir spielen, ja, boah. Also grundsätzlich, das kann ausgehen, wie es Hornberger schießen, ne? Also ich brauche den Sieg nicht, ich will den Sieg eigentlich nicht. Ihr dürft schön vor uns in der Tabelle bleiben. Und von daher sage ich mal, jetzt muss ich ja natürlich was auch machen, was über 45 Punkte hat, ne? Ich sage mal,
ja, wie gesagt, der Spread reicht
noch. Nicht, nur den Spread.
Ach so. Ich hätte jetzt 24-22 für die Fins getippt.
Okay.
Was ich nicht muss.
Du hättest 2 getippt.
Genau.
Ich weiß überhaupt nicht, was ein Spread ist.
Der Unterschied.
Außen. Ach so.
Ja, plus, alles klar. Plus 2 für die Dolphins. Tippst du.
Ja, aber ich wollte ja auch was über 45 ist. Und deswegen habe ich was mit 46 Punkten genommen.
Ja, ist doch super.
Ja.
Tobi, wie sieht's bei dir aus? Over, Under? Oder...
Klar, over. Also die Dolphins Offense funktioniert. Ich sehe gute Chancen, dass wir auch am Sonntag den Ball wunderbar bewegen können. Also wir machen wahrscheinlich so um die 30, aber ich traue der Defense auch nicht zu, dass sie weniger als 20 Punkte zulässt. Deswegen bin ich auch so rund um 50 Punkte. Spread, ja, plus 5. Für die Fins. Da bin ich etwas optimistischer als sonst noch. Aber wie gesagt, klar über dem Punkteschnitt, der da avisiert wurde. Ganz deutlich.
Also
Ich sag's ganz klar, ich nehme auch das Over, einfach weil es für uns besser ist. Wir gewinnen das Spiel auch, und zwar mit 7 Punkten, allein schon, weil wir es gewinnen müssen. Ich find's ganz witzig, das wird immer lange Zeit unterschätzt. Erstmal, wir haben die letzten 3 Spiele in Serie gewonnen, gut Kunststück, ihr seid im Umbruch, alles gut. Wir haben aber auch in den letzten 8 Spielen 7-1, ein Record von 7-1 gegen euch, und die Overall Head-to-Head-Series, das heißt, alle Spiele, die wir jeweils gegeneinander gemacht haben, da steht es 63-55 für uns, trotz eurer langen Dominanz in der AFC East. Aber ich bleib dabei, ich nehme tatsächlich auch das, was die Wetten sagen. Ich glaube, wir gewinnen das Spiel mit 7.
Ja, aber wenn du sagst, dass das trotz der langen Dominanz, also irgendwer ist ja irgendwann zu Gast und spricht über die Dolphins 72, wenn ich das im Vorgespräch richtig rausgehört habe.
Ja, ich habe das irgendwann auch mal gehört, ja.
Und das war ja jetzt auch eine ganz erfolgreiche Phase, ne? Und auch unter Dan Marino, auch wenn es zum Ring nie gereicht hat, war es ja eine erfolgreiche Zeit generell. Und wenn man dann wieder berücksichtigt, dass ihr uns ja überdurchschnittlich häufig geärgert habt, ne, so ist ja auch jetzt die, was war es, 7-1, die letzten 8 Spiele.
Ja, genau.
Auch in unseren erfolgreichsten Zeiten haben wir ja häufig, wenn es für uns um nichts mehr ging, im Dezember in Miami in die Fresse gekriegt. Sowas wie Miami Miracle und sowas. Das wäre der einzige Grund, warum ich sage, wir wären auch mal dran, so ein Ding zu gewinnen. Obwohl wir gar nicht wollen, können oder sollten.
Gut. Hat einer von euch noch Schlussworte? Ich würde auch gerne Schlussworte von Danny übermitteln. Aber das wird er in eurer Vergangenheit und unserer Zukunft getan haben. Auflösung folgt gleich. Wie sieht es bei euch aus?
Dass sich Frank auch immer gleich am Ende noch so unbeliebt machen muss. Dass er nochmal deutlich hier machen muss, dass Dan Marino keinen Super Bowl gewonnen hat. Das ja, reißt alte Wunden wieder auf.
Den konnte ich mir natürlich nicht verkneifen. Aber hey, wir können auch über die 70er und 80er Jahre der Patriots sprechen. Also ich meine, ne, ihr hattet wenigstens erfolgreiche Spiele ohne Ring. Wir hatten keine erfolgreichen Spiele ohne Ring. Also von daher...
Ihr hattet auch keine erfolgreichen Saisons mit Ring. Das ist ja das Problem.
Wie? Also in den 70er und 80er nicht, obwohl wir natürlich nur den 85 Bears unterliegen sind, ne, im Super Bowl.
Weißt du, wie oft man sich als Dolphins-Fan damit retten musste? Ja, wir haben aber den Super Bowl-Gewinner in Miami geschlagen. Es ist ein Trauma. Du machst es immer schlimmer.
Du trägst auch dieses St. Pauli-Shirt, ne? Weltpokalsieger, Besieger.
Ja, genau. Richtig. Ja,
siehst du, irgendwann bleibt nur noch das.
Ja. Wenn du halt nicht erfolgreich und ein Mittelklasse-Team bist, dann bleibt nur das übrig.
Ja, siehst du, aber dann sind wir ja jetzt auf Augenhöhe.
Bevor das hier in vollkommenen Cringe ausartet, würde ich sagen, mache ich jetzt den Deckel drauf. Frank, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Tobi, war mir ein inneres Blumenpflücken, wie immer.
Tobi ist quasi gleich, also in unserer aller Zukunft bei euch zu Gast. Dementsprechend hört da auch mal rein bei den Trash Talk Patriots. Danke fürs Zuhören, danke Tobi. Und ich sag jetzt mal, fins up and stay tuned.
Bis dann, tschüss.
Und jetzt noch kurz die Auflösung, was es mit dieser Zeitreise zu tun hat. Ihr habt ja seit einiger Zeit mitbekommen, dass wir immer diese zeitlichen Probleme haben, das irgendwie hinzubekommen. Und so haben wir heute beschlossen, am heutigen Mittwoch die Review aufzunehmen. Werden aber am morgigen Donnerstag zusammen mit Danny die Preview aufnehmen, die ich wiederum vor diesem Review-Teil schneiden werde. Deswegen eure Gegenwart.
Oder ich hab das schon verstanden, dass ihr daraus eine Folge macht und das so gesehen ein Mittelteil ist.
Genau. Das, was wir jetzt gemacht haben, wir haben im Prinzip das Ende zuerst aufgenommen.
Dann kommt ja keiner in der Zukunft mehr. Wir haben Mittelteil genommen, weil es muss ja noch was danach kommen.
Danach kommt nichts mehr. Danach kommt nur der Hinweis auf Patreon, dass das so viel kostet wie ein kleiner wie ein kleiner Rico, Cappuccino, keine Ahnung, was Rico immer sagt. Und dann kommt die Verabschiedung.
Aber ich denke, Danny will irgendwas noch sagen in der Zukunft.
Ja, Danny wird sich verabschieden, wenn wir die Review aufnehmen. Das heißt, es ist die Vergangenheit für die Hörer, weil sie haben es ja schon gehört, aber unsere Zukunft, weil wir werden es erst noch aufnehmen.
Ich sag mal ja.
In dem Sinne, schönen Dank und tschüss.
Ja, traumhafte Zeit, macht es gut.